ARD.
Das Handwerk steht vor einer doppelten Herausforderung. Der Nachwuchs fehlt und gleichzeitig steigen die Anforderungen an Technologie und Effizienz. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Also, was tun am besten? Das bespreche ich heute Abend mit unseren Gästen. Und das sind Andreas Brezinski, er ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Christoph Rühle ist bei uns, er ist Orgelbauer aus Moritzburg. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ulrich Hertel ist bei uns, Mitarbeiter der Firma Köstler. Das ist ein Hightech-Zulieferer im Bereich Airbag-Scharniertechnologie. Besprechen wir alles später. Herzlich, schönen guten Abend.
Hallo, guten
schön,
Abend.
Dass Sie da sind. Und Patricia Link, sie ist Malermeisterin aus Dresden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
So, und unser Angebot steht wie jede Woche, wenn Sie Ergänzungen oder Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an, kostenfrei die 0800 637 7272 oder Sie schreiben uns einfach eine Nachricht über mdrsachsenradio.de. So, ich gebe die Frage jetzt mal gleich ganz offen in die Runde. Wie geht's denn eigentlich dem Handwerk auf der Skala von 1 bis 10, Herr Brezinski? Mal so aus ganz offizieller Sicht.
Ich denke so circa 5. Also wir haben schon eine sehr durchmischte Situation im Handwerk. Es gibt Bereiche, die haben zu kämpfen. Wir haben momentan im Baubereich nicht unbedingt das Angebot, das neue Baugenehmigungen erteilt werden. Damit kommt natürlich die Branche ein Stück weit ins Stocken. Wir haben Ausbaubereiche, die haben ganz gut zu tun. Wir haben aber auch in anderen Bereichen, sei es jetzt im Nahrungsmittelbereich oder auch in den Gesundheitshandwerken, durchaus ein Stück weit zu kämpfen in den Betrieben. Wir haben natürlich im Gesamtwirtschaftsbereich Handwerk das Thema Fachkräfte als eine große Herausforderung, die für uns steht. Und wir haben manchmal im Handwerk das Gefühl, viele Betriebsinhaber haben das Gefühl, dass die Politik sie nicht unbedingt im Fokus hat und danach Unterstützungsmöglichkeiten sucht, sondern dass man eher mit den Großen gerne ein bisschen flirtet und dafür die Handwerksbetriebe, wir haben immerhin 55.000 reichlich in Sachsen, etwas aus dem Blick verliert, obwohl wir ein großer Wirtschaftsbereich sind, obwohl wir rund 300.000 Beschäftigte haben, obwohl wir 15.000 junge Leute in der Ausbildung haben. Und insofern ist das Handwerk in der Stimmung etwas gedrückt, in anderen Bereichen durchaus natürlich auch mit dem Stolz versehen, dass es um seine Felder, um seine Pfründe natürlich auch kämpft und dass es natürlich ein attraktiver Partner für Ausbildung und auch für die Erbringung von Leistung ist. Es wird momentan handwerkliche Leistung schon nachgefragt, aber natürlich steht für viele Betriebe auch die Frage, wie geht es in der nächsten Generation weiter und wie machen wir insgesamt in diesem Land weiter?
Wir kommen ja nachher nochmal ins Detail. Frau Link, Sie sind Malermeisterin. Sehen Sie das genauso auf der Skala von 1 bis 10? Landen Sie auch bei der 5 oder wie sieht es bei Ihnen aus Ihrer Sicht?
Also in meiner Branche würde ich jetzt wahrscheinlich eher von einer 8 bis 9 reden. Tatsächlich einfach, weil bei uns, zumindest bei mir im Betrieb, die Auftragslage eigentlich doch relativ gut ist.
Also relativ gut. Was ich gelernt habe über all die Jahre, wenn Unternehmer und Unternehmerinnen, Selbstständige, Handwerker sagen, wir sind zufrieden, dann brummt die Bude.
Ja, also zufrieden bin ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich kommt das auch immer ein bisschen auf die Betriebsgröße drauf an. Ja. Ne? Wir sind insgesamt zu dritt mit mir zusammen. Ich denke, da wären Betriebe, die 20 bis 30 Leute haben, auf jeden Fall mehr zu tun haben.
Okay. Herr Rühle, Sie sind Orgelbauer. Was sagen Sie? Wo befindet sich Ihrer Meinung nach das Handwerk?
Die Orgelbauer? Für die ich
wie viel gibt's denn
problemlos sprechen kann. In Sachsen gibt es so um die 15 Orgelbauer.
Aha, doch.
Davon aber nur ein paar richtige Orgelbauer, also richtige Firmen mit Mitarbeitern und so weiter.
Okay.
Und dazu noch eine ganze Reihe Freelancer.
Aber also Freiberufler.
Freiberufler bzw. Leute, die einfach alleine selbstständig sind, aber keine Mitarbeiter weiter haben, zum Teil nicht mal eine richtige Werkstatt haben. Mhm. Aber querbeet, egal ob Firmen mit Mitarbeitern oder auch die Einzelkämpfer, haben wir überwiegend recht gut zu tun, sodass ich eigentlich sagen kann, im Orgelbau in Sachsen
gibt's grad nichts zu
kann man eine 9 auf jeden Fall vergeben.
Aha. Herr Hertel, wie sieht es bei Ihnen aus als Automobilzulieferer?
Ja, also es ist ja doch ein bisschen eine andere Branche als meine Vorredner. Ich wäre auch eher so im Bereich der 5. Unsere Kunden sind ja jetzt nicht eher so die kleinen Leute, die zu Hause irgendwo sitzen oder die irgendwo im Laden was kaufen, sondern ja schon die Automobilhersteller oder deren Zulieferer, an die verkaufen wir ja. Und die haben natürlich gerade in den letzten Jahren die ganzen Krisen so mitgemacht, ob das Corona war, ob das die Kriege, Energiethemen waren. Und das spüren wir natürlich auch. Und das ist nicht, wenn die Krise jetzt vorbei ist, dann geht es sofort wieder voran, sondern man hat dann durchaus immer ein paar Jahre mit Verzögerung immer noch damit zu kämpfen, muss erstmal wieder den Anschluss finden. Und
ist es so bei Ihnen, dass Sie sich ständig neu erfinden müssen?
Ständig neu erfinden. Also ich meine, es gibt natürlich Teile, die waren vor 20 Jahren schon im Auto, die gibt es immer noch. Das kann man natürlich nach wie vor so machen, aber es ist richtig. Man muss auch immer ein bisschen was Neues anbieten, um seine Kunden quasi glücklich zu machen. Man muss ja sicherlich auch neue Lösungen anbieten, um sich vielleicht neue Märkte zu erschaffen. Die Entwicklung macht natürlich auch für uns nicht halt. Also man muss da schon immer ein bisschen mit dranbleiben. Ne?
Was müssen Sie, das springt mich ja förmlich an, diese Frage, was müssen Sie denn im Moment tun, um Kunden glücklich zu machen?
Ganz vieles. Also wir haben tatsächlich sehr viele Anfragen, die alle gleichzeitig jetzt so eintreffen. Und die müssen natürlich alle erstmal beantwortet werden. Können wir das? Was kostet das am Ende?
So ein Beispiel. Haben Sie ein schönes Beispiel?
Können wir vielleicht ein paar Muster liefern? Also Muster sind, ne? Also wir sind ja im Interieurbereich tätig und dort sind zum einen hochwertige Lederoberflächen, Mittelkonsolen, Fondkonsolen im Auto. Die bestehen aus mehreren Teilen mit schönen Oberflächen. Da sind Funktionen drin. Die Kunden wollen, die wollen Heizung, die wollen Kühlschrank, alles in einem Bauteil. Licht ist ganz groß im Kommen. Es muss alles, also nicht blinken, aber schon alles toll aussehen und alle möglichen Effekte.
Und sowas gibt es ja nicht von der Stange. Das muss man dann individuell machen. Ne?
Das ist ein gutes Stichwort. Also individuelle Lösung, dafür stehen wir eigentlich. Ne? Also jetzt nicht so die großen Massenmärkte, sondern auch kleine Stückzahlen und individuelle Lösungen für den ganz besonderen Kunden. Die Luxusautomobilhersteller zum Beispiel, da gibt es ja jetzt keine Massenware, sondern...
Ist es nicht ganz oft so, dass wenn nichts mehr geht, aber Luxus geht immer?
Ja, würde ich so sagen. Also dort darf es dann natürlich auch mal ein bisschen mehr kosten. Ne? Da muss man jetzt natürlich nicht unbedingt in Fernost oder in Afrika oder sonst irgendwo fertigen. Da kann man auch bei uns in der Region noch fertigen und trotzdem noch wettbewerbsfähig sein. Also die Luxuskunden, wenn sie nicht in Deutschland sitzen, aber sie sitzen in China, in den USA... Das auf jeden Fall.
Und die kommen dann alle zu Ihnen nach Annaberg-Buchholz und bestellen. Schöne Geschichte.
Ja, also die Zulieferbranche, die ist ja auch weltweit aufgestellt. Und wo die Autos dann am Ende verkauft werden, wo unsere Bauteile drin sind, das kriegen wir ja jetzt so direkt erstmal gar nicht mit. Unsere Zulieferer liefern dann an die bauen es ein und dann geht es irgendwo hin.
Gar nicht so einfach, hier die Kurve zu kriegen und wegzukommen von den Lederlenkrädern und den beleuchteten Bars. Sind die eigentlich vorne eingerichtet, Herr Hertel, oder hinten auf dem Rücksitz?
Also die Bars und mit Kühlschränken eher hinten, aber auch vorne haben wir Teile, die wir anbieten könnten.
Das alles macht die Firma Köstler, das Hightech-Zulieferer im Bereich Airbag-Scharniertechnologie. So, wir kommen, wie gesagt, später nochmal auf Sie zurück. Herr Prysinski. Sie sind Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Dresden. Sie haben den Überblick. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen allgemein über Handwerk und Probleme, die es da gerade gibt, reden. Was sind denn momentan, also wenn Sie jetzt sagen, die drei wichtigsten Herausforderungen, wo Sie sagen, darum müssen wir uns kümmern, sonst bekommen wir von dieser 5, wo Sie vorhin gesagt haben, auf der Skala von 1 bis 10 bewegt sich das Handwerk in Sachsen Ihrer Meinung nach bei der 5. Wie kommen wir da wieder nach oben?
Wir müssen überlegen, Handwerk ist eine personalintensive Leistung. Wie kommen wir mit den Lohnnebenkosten wieder runter? Wir haben gerade überall momentan die Meldung in den Medien, die Lohnnebenkosten steigen, die sind hoch. Wir haben ein sehr hohes Niveau in Deutschland und wir haben natürlich am Horizont, dass Krankenkassenbeiträge nach oben gehen. Wir haben die Diskussion, dass die Rentensysteme keine Stabilität haben. Das ist natürlich eine große Herausforderung fürs Handwerk. Damit eng verbunden auch das Thema Fachkräftebedarf.
Vielleicht können wir noch mal auf die Stundenlöhne eingehen, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Wie haben die sich denn in den letzten Jahren entwickelt?
Ich finde, die sind sehr stark gestiegen. Handwerk hat dort wirklich sich sehr weiterentwickelt. Wenn man die Tarife in den einzelnen Branchen anguckt, dort ist eine deutliche Vorwärtsentwicklung da gewesen. Wir haben auch Bereiche, wo Industrie und Handwerk teilweise auch gemeinsame
Tarife schließen.
Ich würde da ungern den Vergleich reinbringen, aber ich sage mal, man kann mit seiner Hände Arbeit im Handwerk leben, kann das auch ordentlich tun, kann auch eine Familie gut davon ernähren, aber das würde natürlich leichter fallen, wenn auch Kunden es leichter fällt, diese Leistung zu beauftragen. Wir haben die Situation, dass der einzelne Handwerker, der Geselle, wahrscheinlich 3 Stunden arbeiten muss, um sich eine seiner Stunden leisten zu können. Also wenn der Malergeselle sagt, ich würde jetzt meine Wohnung malen lassen, dann muss ich 3 Stunden dafür arbeiten, bevor da einer eine Stunde lang streicht. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wir sind personalintensiv. Bei uns spielen die Lohn- und Lohnnebenkosten eine erhebliche Rolle. Dazu kommt natürlich die nächste Herausforderung, Thema Fachkräftebedarf an sich, was eine Rolle spielt. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir müssen junge Leute auch fürs Handwerk gewinnen. Es sind weniger junge Leute, die die Schulen verlassen. Und das dritte Thema ist allgegenwärtig das Thema Bürokratie. Es werden mehr und mehr Dinge auf die Unternehmen übergewälzt, wo man Formulare ausfüllen muss, wo man Meldungen machen muss. Und wir haben ein Beispiel. Wir werden in den nächsten Tagen damit rausgehen. In einem Metallbaubetrieb mit ca. 15 Beschäftigten muss der Unternehmer rund 600 Stunden im Jahr rein für Bürokratie arbeiten. Da könnte er auch was Richtiges machen.
Inwiefern sind denn die sächsischen Handwerksbetriebe von diesem neuen Nachhaltigkeitsbericht, der durchgeführt werden muss, durch die Unternehmer betroffen?
Momentan ist man da noch nicht betroffen, weil es noch keine einschlägigen Regelungen gibt. Aber dieses Thema läuft auf uns zu. Man hat dort auf der europäischen Ebene Dinge beschlossen. Und wir haben die Situation, dass man häufig sagt, das betrifft ja nur die Großen. Aber dann kommt der Betrieb, der Zulieferer ist, und er wird dann in die Pflicht genommen, weil natürlich der große Automobilhersteller dann diese Nachhaltigkeitsberichterstattung machen muss. Und der sagt dann, wie ist denn das eigentlich bei den Lederteilen, die dann Annaberg Buchholz verbauen? Und schon wird das Handwerksunternehmen dort mit reingedrückt. Im Prinzip, das tröpfelt die Bürokratie von oben, von Brüssel, könnte man jetzt, wenn man es mit oben beschreiben würde, bis in die einzelnen Regionen durch. Momentan noch keine gesetzliche Verbindlichkeit, aber es besteht die Gefahr, dass das kommen wird. Und wir haben auf europäischer Ebene so viele Themen, die durch die letzte EU-Kommission unter Frau von der Leyen angeschoben wurden, mit denen wir noch rechnen müssen, dass da noch Tonnen Papier uns übergewälzt werden.
Scheint so, als ob die Kritik an dem hohen Bürokratieaufwand, den gibt es ja schon über Jahren, gar nicht gehört wird, ne?
Es ist schwierig, Bürokratie abzubauen. Da macht einer einen Bericht und ein anderer liest den. Da sind zwei unglücklich, wenn sie den Bericht nicht mehr haben. Und das ist ganz schwierig in so einer Verwaltung, das Papier wegzunehmen. Und dieses Problem besteht dort wirklich. Und es ist dann schwierig, reinzugehen und sagen, an der Stelle kann man entlasten, weil da gibt es wieder eine andere Meldung. Und wir haben leider das Problem, und da setzen wir aber eigentlich viel Hoffnung rein, dass wir mit der Digitalisierung dort Dinge wegkriegen, dass das besser laufen kann. Aber momentan ist das sehr müßig und es ist leicht, Dinge zu verabschieden, aber es ist sehr schwer, Dinge zurückzunehmen, weil es dann sofort Bedenken gibt, ja, wir wollen doch aber dieses, wir wollen jenes. Aber viele Unternehmer sind es inzwischen leid, für Dinge zu unterschreiben und quasi auch damit imaginär in die Haftung genommen zu werden, die sie gar nicht beurteilen können.
Dazu kommt, möchte ich gerne noch ergänzen, dass es noch umso aufwendiger wird, wenn man Projekte hat, die mehrere Bundesländer betreffen, weil dann nämlich dieselbe Bürokratie aus mehreren Bundesländern kommt, die sich zum Teil dann auch widerspricht. Ich darf in Sachsen Sachen machen, die ich in Thüringen nicht darf.
Und als Orgelbauer ist das natürlich gar nicht so einfach.
Und für mich als Orgelbauer ist das einfach ganz normal, dass ich nicht nur in Sachsen, sondern auch in Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Brandenburg arbeite.
Fangen Sie jedes Mal wieder von vorne an, oder?
Und dann fängt man zum Teil jedes Mal von vorne an. Dann hat man das Problem, dass man einen Zulieferer hat, der von mir aus noch in Hessen sitzt. Dann gelten da nochmal andere Regeln,
dass ich lache, aber das klingt,
weil man die hessischen Regeln auch noch mit beachten muss. Dann geht es weiter, dass es natürlich in jedem Bundesland andere rechtliche Grundlagen gibt. Also uns Orgelbauer betrifft regelmäßig das Denkmalschutzgesetz. Das ist in Sachsen anders als in Thüringen, in Sachsen-Anhalt wieder anders und in Brandenburg nochmal anders. Und in jedem Land muss man sich aber dran halten und muss auch ungefähr grob wissen, was drinne steht. Und das ist einfach was es unglaublich zäh macht, was einen dann auch Stund um Stunde am Schreibtisch sitzen lässt, wo man denkt, eigentlich würde ich viel lieber an der Orgel sitzen oder stehen und dort arbeiten oder in der Werkstatt stehen und dort arbeiten, als dass ich mich mit dem Papierkrieg auseinandersetzen muss.
Jetzt habe ich bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, Herr Presinski, dass wenn man von der Verwaltung erwarten soll oder erwarten würde, dass die sich selbst verschlanken, dass es einfach zu viel ist. Das wird nicht passieren, das muss von außen kommen. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, es gibt diesen berühmt-berüchtigten Spruch, man kann nicht einen Sumpf austrocknen, wenn man das mit einem Froschenfeuer diskutiert. Und das ist so ein Stück weit diese Herausforderung, in der wir uns dort befinden. Ich denke, man muss tatsächlich beim Einführen, beim Verabschieden von Gesetzen drüber nachdenken, welche Wirkung das haben. Da gibt es so ein Projekt auf der Bundesebene, Praxischecks, also wirklich mal zu gucken, was passiert dort. Aber wir müssen auch an diesen Wust von Gesetzen rangehen und Vorschriften, die bereits bestehen. Und wir tun ja immer so, und dann kommt immer häufig politisch die Rechtfertigung, das ist doch nur das eine Thema, das brauchen wir. Wir brauchen noch eine Dokumentation in dem einen Bereich, wir brauchen Dokumentation im anderen, aber es ist immer
on top. Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele. Jetzt jeder vielleicht aus seinem Bereich, was Sie vielleicht für irrwitzige Dokumentationen machen müssen, wo Sie sagen, das kann abgeschafft werden. Nur, dass sich jeder, der jetzt kein Handwerker ist, mal vorstellen kann, womit Sie sich rumschlagen müssen.
Ich würde es vielleicht nicht irrwitzig nennen. Wir haben Dokumentationspflichten für den Mindestlohn. Da sagen alle, ja, der Arbeitnehmer muss geschützt werden. Aber es gibt halt Betriebe, die haben dann Aufzeichnungspflichten, müssen dann wieder Zettel ausfüllen, müssen diese Zettel kontrollieren. Und das sind diese Dinge. Der Schutzgedanke ist richtig, aber die Umsetzung ist eine Katastrophe.
Okay, wie ist es bei Ihnen, Herr Hertel?
Ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt irrwitzig nennen, aber vielleicht doch mal ein Beispiel, was in die Richtung geht. Sie haben vorhin das Thema Airbag-Scharniere schon angesprochen. Meistens bestehen die aus irgendeinem Kunststoffmaterial. Das ist also eigentlich nur ein Kunststoff letzten Endes, im einfachsten Falle. Und wir müssen aber dann trotzdem nachweisen, dass in der Herstellungskette dieses Teils keine Kinderarbeit gewesen ist, kein Regenwald abgeholzt wurde.
Können Sie das überhaupt?
Naja, wir müssen dann quasi unsere Lieferanten dazu verpflichten, uns das zu bestätigen. Mhm. Ja, also solche Sachen haben wir dann. Die müssen wir dann unseren Kunden quasi nachweisen. Das muss also auch alles dokumentiert werden, jahrelang aufbewahrt werden, dass das auch alles nachvollziehbar ist. Damit haben wir auch zu kämpfen, ja.
Frau Link, wie ist es bei Ihnen als Malermeisterin? Was müssen Sie denn dokumentieren, was abgeschafft werden könnte?
Also ich denke, bei uns hält sich das, glaube ich, noch weitestgehend in Grenzen. Aber was bei uns tatsächlich jetzt immer wieder kommt, ist auch das mit dieser Widerrufspflicht. Also quasi, dass der Kunde dann nach einem bestimmten Zeitraum das wieder rückgängig machen könnte. Da gab es in letzter Zeit sehr, sehr viele Diskussionen.
Wie soll das gehen? Also da haben Sie die Wand gestrichen und dann?
Ja, dass der Kunde dann theoretisch von diesem Angebot kurzerhand wieder zurücktreten kann.
Obwohl Sie schon gestrichen haben? Gut. Schwer zu verstehen. Wie ist es beim Orgelbau?
Bei uns ist inzwischen großes Thema regelmäßig und immer wiederkehrend die Herkunft der verschiedenen Materialien, sei es Holz, sei es Zinn, sei es Blei, was wir Orgelbauer immer noch einsetzen dürfen. Mhm. Es gab verschiedene Versuche auf europäischer Ebene, das Blei zu verbieten. Man hat es bis jetzt nicht hingekriegt, weil man immer zu dem Schluss kam, wir Orgelbauer können nicht ohne das Blei. Was macht man jetzt? Jetzt senkt man die Grenzwerte so weit ab, dass der Grenzwert unter dem Nachweis wert ist, dass die Betriebsärzte zum Teil sagen müssen, ja, wir haben nichts gefunden, aber ob der Grenzwert wirklich eingehalten ist, wissen wir nicht. Weil der Grenzwert eben noch unter der Nachweisgrenze liegt. Richtig. Und ein zweites Thema, was uns Orgelbauer betrifft, aber was eigentlich fast alle Handwerker immer mal wieder betrifft, ist das schöne Thema Landesamt für Statistik. Da darf man immer schöne Papiere ausfüllen, je nachdem, in welchen Topf man gelangt ist, einmal im Jahr oder vierteljährlich oder im schlimmsten Fall sogar monatlich. Ging mir auch eine ganze Weile so, bis mir dann irgendwann auch mein Freund sagte, der dort arbeitet, warum musst denn du das ausfüllen? Du fällst doch sowieso durch die Plausibilitätsprüfung. Alles, was du schickst, da guckt mal jemand ganz kurz drüber und dann wandert das direkt unbearbeitet in den Reißwolf.
Und das wissen Sie sicher?
Ja.
Okay, also man wird ja regelrecht sprachlos, wenn man ihnen zuhört. Da scheint es wirklich eine ganze Menge Potenzial zu geben, formulieren wir es mal so, das ein bisschen schlanker zu gestalten, um es auch...
Ich will vielleicht nochmal einen Satz, wenn Sie gestatten, einwenden. Wir reden von kleinen und kleinsten Betrieben.
Ja.
Wir haben im Durchschnitt, und das sind viele Betriebe, sind kleiner, die Kollegin hat es ja gesagt, wir sind bei 7 Beschäftigten inklusive Inhaber. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen, was man denen auferlegt.
Verstanden. Kommen wir nochmal zum Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Wie groß ist das Problem? Denn scheint ja nicht alle Branchen zu treffen. Nicht?
Das Problem ist erstmal, dass wir natürlich weniger Jugendliche sind. Die Abschlusskohorten, die Abschlussjahrgänge sind natürlich deutlich dezimiert worden und es kämpfen alle um das Personal, um die verbliebenen Ressourcen. Wir sind als Handwerk in dem Bereich gar nicht unerfolgreich unterwegs. Wir haben eine Imagekampagne bundesweit, wo wir auch sehr intensiv werben, wo wir auch in die Schulen gehen, wir machen Berufsorientierung etc. Aber es wird natürlich die Anzahl der Köpfe nicht größer. Und deswegen ist natürlich auch ein Wettbewerb mit der Industrie, mit dem öffentlichen Dienst. Und wenn wir dann wie in Sachsen beispielsweise auch einen wachsenden öffentlichen Sektor haben, der in den letzten Jahren hat ja zugenommen, dann werden natürlich viele aus dem Topf auch entzogen. Und wir haben häufig auch das Thema, dass gerade unsere jungen Leute, unsere Gesellen im Handwerk, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, die sind dann gern gesehen bei Polizei, Feuerwehr, im öffentlichen Dienst, natürlich auch in bestimmten technischen Bereichen. Und das ist einfach die Herausforderung. Wir sind aber ansonsten bei der Einstellung gut unterwegs.
Das klingt, als wären Sie wirklich, als würden sich die Probleme von selbst gerade lösen. Imagekampagne, haben Sie gesagt, haben Sie auf die Beine gestellt. Was noch? Was müssen Sie tun, damit Leute auf Sie aufmerksam werden? Damit junge Leute wieder sagen, ja, ich werde Handwerker.
Ich glaube, die Berufsbilder sind deutlich modernisiert worden in vielen Bereichen. Wir haben viele Berufe, die auch ja an die Erfahrungswelt der jungen Leute anknüpfen. Das ist natürlich Computer, Handy etc. gehören damit dazu. Ein Aufmaß kann man heute im Malerbereich digital machen. Das macht das natürlich attraktiv. Wir haben auch das Phänomen, dass wir natürlich diese Nachhaltigkeitsbereiche bespielen. Also Energiewende, wer soll es machen, wenn nicht das Handwerk? Da sind junge Leute, die anpacken wollen, die sagen, oh, ich will was für die Umwelt tun, oh, ich will hier was ökologisch machen. Die sind bei uns gut aufgehoben und kommen dort auch entsprechend an. Wir machen Berufsorientierung, wir gehen in die Schulen, wir haben viele Schüler, die auch in den Bildungsstätten und den Betrieben auch Praktika absolvieren. Wir haben Datenbanken, wo wir auch die Lehrstellen ausschreiben, sodass sich auch junge Leute drauf bewerben können. Also dort ist das Handwerk sachsenweit eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Imagekampagne bundesweit auch, wird inzwischen seit 15 Jahren betrieben. Das ist schon die Möglichkeit, junge Leute abzuholen. Wir sind im Social-Media-Bereich sehr stark unterwegs, wo natürlich junge Leute sich sehr stark bewegen, ob das bei YouTube, ob das bei Instagram ist, TikTok. Also dort versuchen wir natürlich auch mit stattzufinden und das gelingt auch zunehmend immer besser. Aber es ist halt dann natürlich am Ende des Tages so, der Wettbewerb findet trotzdem statt und der Wettbewerb, der hängt dann davon ab, am Ende des Tages, auch wenn die in die Familienphase kommen, die jungen Leute, wer zahlt wie viel und da sind wir manchmal etwas schlechter unterwegs, als es die Industrie oder auch der öffentliche Sektor ist.
Herr Rühle, wie sieht es mit dem Nachwuchs aus bei den Orgelbauern?
Ich würde tatsächlich gerne ein bisschen Wasser in den Wein gießen, den der Dr. Prezinski gerade verteilt hat. Nicht nur im Orgelbau, aber auch im Orgelbau sieht es tatsächlich eher schlecht aus.
Brauchen Sie denn so viel Nachwuchs?
Wir brauchen Nachwuchs. Wir arbeiten im Augenblick in Deutschland etwa 2300 Leute im Orgelbau. Wir haben im Augenblick.
Klingt viel.
Auf ganz Deutschland gerechnet ist eigentlich nicht sehr viel. Mhm. Wir haben im Augenblick in ganz Deutschland pro Jahr etwa 40 Azubis. Von den 40 Azubis bleiben mittelfristig etwa ein Drittel im Orgelbau, in dem Beruf tatsächlich als Arbeitnehmer. Mhm. Rechnen wir mal einfach 15 Azubis, die pro Jahr im Orgelbau mittelfristig oder langfristig bleiben. Wenn man das jetzt hochrechnet auf 40 Arbeitsjahre, kommen wir bei einer erschreckend kleinen Anzahl raus, die nicht ansatzweise ausreichen kann, den Orgelbau zu erhalten in der Form, wie er jetzt ist. Natürlich, im Orgelbau ist es auch so, dass das Gesamtauftragsvolumen deutlich kleiner wird. Damit wird das ein bisschen ausgeglichen. Aber im Augenblick kann man eigentlich in Sachsen mit fast jedem Kollegen sprechen, nach dem Motto, hast du einen Mitarbeiter übrig? Nee, wieso? Ich brauche eher welche. Mhm. Ich würde auch sofort einen Azubi einstellen, aber ich finde zu schlecht welche.
Ist da bestimmt zwangsläufig so, dass man, wenn man Orgelbauer werden will, auch Orgel spielen muss?
Muss man gar nicht.
Muss man gar nicht.
Wenn man in einer großen Firma ist, dann meistens ohnehin nicht, weil es da ganz oft eine gewisse Spezialisierung gibt, mehr in Richtung Holz, Mechanik, Metallbearbeitung, Metallpfeifenbau. Oder wenn man das Gespür dafür hat, auch in die ganzen klanglichen Bereiche, Intonation, Stimmung. Wenn man in einer kleineren Firma ist, da muss man muss man tatsächlich ein bisschen universeller unterwegs sein. Aber was man an Orgelspiel können muss, das lernt man auch im Laufe der Jahre der Ausbildung und des späteren Arbeitens.
Wie lange braucht es denn eigentlich für eine Orgel?
Eine neue Orgel bauen, ja, ist der klassische Spruch, das kommt darauf an, wie groß sie ist und wie groß die Firma dazu ist. Zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren ist eigentlich so die Regel.
Und was ist Ihr Hauptjob? Bauen Sie ständig neue Orgeln oder reparieren Sie auch oder was machen Sie da?
Aber das wollte ich gerade sagen, der Neubau ist in Sachsen und in Ostdeutschland eher selten geworden, weil jede Kirche ja eine Orgel hat. Und gerade in Sachsen haben wir einen unheimlichen Schatz an historischen Orgeln. Und dadurch ist tatsächlich unsere Aufgabe eher die Restaurierung historischer Orgeln, die Bewahrung der Orgeln, Wartung, Reparatur, gelegentlich auch mal ein Umbau einer nicht historischen Orgel. Aber Neubau kommt eigentlich so gut wie nicht mehr vor.
Erklären Sie uns mal, was sind das für handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Sie haben müssen, um so eine Orgel entweder zu reparieren oder ganz und gar zu bauen? Was machen Sie da so im Detail?
Na, 2/3 des Orgelbaus sind eigentlich Tischlerei. Ein guter Möbeltischler, der kann bei jedem Orgelbauer eigentlich sofort anfangen. In unserer Firma ist tatsächlich so, dass man ganz viel Feingefühl auch für historische Bauteile braucht, weil wir eben sehr viel restaurieren. Und ja, da kann eine Orgel durchaus auch mal 300 Jahre alt sein. Damit muss man entsprechend umgehen können. Und da muss man einfach auch ein bisschen das Gespür dafür haben.
Arbeiten Sie jetzt noch genauso wie früher ganz traditionell oder hat bei Ihnen die Digitalisierung oder die KI vielleicht auch schon Einzug gehalten?
Die KI noch nicht wirklich, die Digitalisierung insofern, als dass Zeichnungen natürlich auch nicht mehr am Reißbrett erstellt werden. Zum Stimmen, das macht keiner mehr mit dem alten Pendel oder mit der Stimmgabel, sondern dafür gibt es moderne Stimmgeräte, die das vernünftig einem anzeigen und auch das Leben deutlich leichter machen. Das geht bis dahin, dass man beim Stimmen normalerweise keinen zweiten Mann mehr braucht, der die Tasten drückt, sondern auch dafür gibt es einen Automaten und man steht dann mit der Fernbedienung in der Orgel und muss als derjenige, der drinne steht, auf keinen Rücksicht nehmen, der am Spieltisch sitzt, der dann sagt, ich habe Hunger, wann können wir mal Pause machen, ich muss mal aufs Klo. Mhm. Das will der Automat einfach nicht.
Ich meine, in Ihrem Job steckt ja ganz viel Kultur drin.
Ja.
Und ein kulturelles Erbe und das muss geschützt werden und so weiter. Da hat man ja auch Verantwortung. Werden wir dieser Verantwortung gerecht? Können Sie dieser Verantwortung gerecht werden aufgrund der Auftragslage, der fehlenden Fachkräfte und so weiter?
Wir müssen einfach immer alles dafür tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir können im Augenblick dieser Verantwortung gerecht werden, weil wir das entsprechend qualifizierte Personal dafür haben, die Mitarbeiter, die das zum Teil wirklich schon sehr, sehr langjährig machen, weil wir unsere Azubis auch sehr gut ausbilden und unsere Mitarbeiter und auch unsere Azubis einfach so einsetzen, wie es ihren Fähigkeiten entspricht. Und dazu kommt, dass gerade jüngere Mitarbeiter, die das eben noch nicht so lange machen, dann auch einigermaßen regelmäßig Weiterbildungen kriegen in Techniken, die inzwischen schon ein Stück weit vom Aussterben bedroht sind.
Was sind das für Techniken?
Das fängt an bei sowas wie Schellackpolitur. Das ist eine Technik, das können noch alte Tischlermeister, das können noch alte Orgelbauer, aber man muss inzwischen tatsächlich suchen, um Leute zu finden, die das auch so vermitteln können, dass man das davon lernen kann und dass man das in einem überschaubaren Zeitrahmen lernen kann.
Was können Sie eigentlich von der Handwerkskammer aus dafür tun, dass solche Dinge nicht aus dem Blick geraten, dass das geschützt und gefördert wird?
Also zum einen haben wir ja tatsächlich das Phänomen gehabt, dass Orgel und Orgelbau sozusagen Weltkulturerbe geworden ist in den letzten Jahren. Und wir haben es hingekriegt miteinander, dass wir einen Gesellenprüfungsausschuss wieder haben in Sachsen, weil Herr Rühle und die Handwerkskammer Dresden der Meinung waren, das Silbermannland braucht auch einen eigenen Gesellenprüfungsausschuss. Also wir haben den neu aufgesetzt, wo sich natürlich Meister und Gesellen engagieren, dass wir eben auch das Personal ausbilden können und dass wir hier natürlich auch vor Ort die Leute wieder prüfen können. Wir können gemeinsam natürlich auch gucken, dass wir junge Leute aufschließen, so eine Ausbildung zu absolvieren. Aber es ist, das muss man natürlich wirklich auch sagen, ein sehr anspruchsvoller Beruf. Also Sie haben ja, das haben wir ja vorhin gehört, also Sie haben natürlich Metallbearbeitung, Sie haben auch natürlich das Holz bearbeiten, wenn es zu zwei Dritteln ist. Sie haben Leder, was dort vorkommt, und Sie haben den ganzen akustischen Teil. Das ist schon ein sehr komplexer, anspruchsvoller und handwerklich anspruchsvoller Beruf vor allen Dingen.
Herr Rühle, wie machen Sie denn auf sich aufmerksam? Weil es gibt, Sie haben ja gesagt, 15 Orgelbauer gibt es in Sachsen. Das sind nicht genug, Sie brauchen mehr. Was stellen Sie auf die Beine oder was müssen Sie anders machen als früher?
Also 15 Orgelbaufirmen sind
so,
wir in Sachsen.
Firmen.
Firmen.
Ach so. Firmen. Ach, ich habe schon gedacht, 15 Mann.
Nein,
ah, 15 ja
Firmen.
Ja,
wie machen wir auf uns aufmerksam? Eigentlich läuft das im Orgelbau ziemlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
Wie ist es dann bei Ihnen passiert? Wie sind Sie Orgelbauer geworden?
Bei mir ist es ein ganz kurzer Weg. Ich bin die dritte Generation eines inzwischen alteingesessenen Familienbetriebes von über 90 Jahren. Und da lag das bei mir relativ nahe. Ansonsten, ja, wie machen wir Orgelbauer auf uns aufmerksam bei der Azubi-Suche? Das sind so die Wege, einmal Facebook, Internetseiten allgemein, Ausbildungsmessen, Praktikumsbörsen, Praktika anbieten, die werden auch immer wieder nachgefragt. Und wenn man einen fähigen Praktikanten hatte, dann muss man den einfach festhalten. Dann muss man den so umwerben, dass der dann im Zweifel noch ein zweites Praktikum bei einem macht und dass der dann irgendwann auch zur Ausbildung zu einem kommt.
Mhm. Und also es gibt zum Beispiel bei Ihnen keine unbezahlten Praktika mehr, ne?
Unbezahlte Praktika sind eher selten. Es kommt auch immer ein bisschen auf den Praktikanten an. Mhm. Am Ende kriegt eigentlich fast jeder Praktikant mit einer kleinen Vergütung, wenigstens einer kleinen Anerkennung für das, was er da geleistet hat, raus.
Das ist ein Fortschritt, denn ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Pritzinski. Ich gehöre noch zu einer Generation, die selbstverständlich die Praktika nicht vergütet bekommen hat.
Nee, das und sind auch würde so Dinge, man jetzt auch überlebt, mit dem Markt der DDR nichts mehr anfangen können, aber gut. Ein anderes Thema. Ich glaube, da hat sich eben wirklich ganz, ganz viel verändert. Dort schaffen die Betriebe sowohl inhaltliche Anreize, also dass natürlich nun der Praktikant tatsächlich in die Arbeitsprozesse einbezogen wird, aber dass man natürlich auch schaut, dass der eine finanzielle Anerkennung bekommt oder vielleicht das Fahrgeld erstattet kriegt oder irgend sowas. Also da gibt es eine ganze Menge von Ansätzen und dass man natürlich auch versucht, den Kontakt zu halten mit den Praktikanten. Also nicht dieses Durchlaufspiel, was man früher mal kannte. Wir waren ja noch diese starken Jahrgänge, die dann natürlich geschaut haben, wie kommt man unter, wie kriegt man die Leute auch eine Ausbildung. Das hat sich grundsätzlich geändert und ich glaube, das funktioniert auch gut.
Wie sehen Sie denn das? Sie haben ja den Überblick als Handwerkskammer. Tun denn die Unternehmen wirklich genug? Sind sie flexibel genug, um geeignetes Personal und auch Nachwuchs zu bekommen oder tun sich da manche noch schwer? Zum Beispiel mit solchen bezahlten Praktika, da geht es ja schon los.
Ich denke, das Spektrum ist dort auch von bis. Wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die sich dort engagieren. Wir haben aber auch im Handwerk, auch das ist Teil des Themas, manchmal Schwierigkeiten, auch Praktika anzubieten. Wir haben auch Betriebe, die gehen auf Montage. Da können sie mit dem Praktikanten nicht so viel anfangen. Die müssen sich für andere Wege entscheiden. Aber ich glaube, es haben sich viele, viele Betriebe etwas einfallen lassen. Wir verleihen als Handwerkskammer Dresden auch jährlichen Zukunftspreis, wo wir eben sagen, was haben Betriebe getan, um zukunftsfest sich aufzustellen, demografiefest sich aufzustellen. Mhm. Und da hat jeder seine eigenen Wege. Und ich glaube, unsere Aufgabe auch als Handwerksorganisation ist es, die positiven Beispiele zu kommunizieren und daraus zu lernen. Also da hat sich viel entwickelt.
Was entnehmen Sie oder was lernen Sie denn eigentlich aus den Gesprächen mit der Generation Z oder noch jünger? Was die für Vorstellungen haben, wo sie sich darauf einrichten müssen, was ihnen vielleicht neu ist?
Ich denke, zum einen muss man immer aufpassen mit diesem Thema die Generation Z. Wir hatten letztens gerade so eine sogenannte Generation Z-Versteherin bei uns zum Vortrag und ich habe danach eine Auszubildende in der Handwerkskammer gefragt, wie sie das empfand. Hm. Die fand das nicht witzig, was die über sie erzählt hat. Hm. Das ist so der eine Punkt. Natürlich haben sich Dinge verändert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man offen und klar kommuniziert, dass man auch gewisse Regeln kommuniziert und setzt. Und wenn es in diesem Regel
Feld passt, also ein Stück weit wie beim Fußball, dann wird man auch zusammenkommen. Und insofern denke ich, hat sich das Handwerk auch gut mit der Generation Z eingestellt.
Wir haben heute die Handwerker im Haus. Wir sind glücklich. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Denn wir sprechen heute über die größten Herausforderungen, die es für die Handwerkerbranche im Moment gibt. Und dazu zählen auf alle Fälle Nachwuchsgewinnung, Fachkräftemangel und auch die ständig zunehmende Bürokratie, die sich ja auch im Handwerk ausbreitet. Ulrich Hertel ist heute Abend bei uns. Er ist Mitarbeiter der Firma Köstler. Das ist ein Hightech-Zulieferer im Bereich Airbag-Scharniertechnologie. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz und ganz begeistert über Ihren Alltag gesprochen. Erklären Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das vielleicht vorhin nicht gehört haben, was Sie alles Schönes machen in Annaberg-Buchholz.
Ja, in Annaberg-Buchholz ist das Entwicklungszentrum unserer Firma. Das heißt, wir sind dort ein kleines Team engagierter Leute, die für die möglicherweise zukünftigen Serienaufträge, die dann unsere Firma betreut, erstmal die Vorentwicklung machen, Musterserien herstellen und natürlich die ganze Verwaltung sitzt bei uns im Haus. Ich selber bin jetzt Projektleiter für bestimmte Themen, speziell eben für, ja, sagen wir mal, Flächenheizungen auch für solche Armlehnen, Türlehnen und so weiter. Man könnte das auch über Richtung Sitze weiterdenken. Dieses Thema ist bei uns ein relativ neues Thema im Haus und ich bin da quasi Forschung und Entwicklung tätig und muss da auch handwerklich aktiv werden, also versuche selber planen, durchführen, Muster selber aufbauen, dann natürlich auch alles auswerten, dokumentieren. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dass die Dokumentation natürlich immer ganz wichtig ist. Und ja, natürlich auch mit allen möglichen potenziellen Zulieferern, Kunden schon Gespräche führen. Das ist so mein Alltag.
Sie sind noch sehr allgemein geblieben. Vielleicht erklären Sie uns nochmal, was so das Tagesgeschäft ist, was vielleicht der momentan wichtigste Job für Sie ist, weil der ist nicht alltäglich, das muss man ja schon sagen.
Ja, momentan bin ich tatsächlich damit beschäftigt, für eine Messe ein Muster aufzubauen, wo also so viele Funktionen wie möglich drin sein sollen. Das heißt, eine schöne Lederoberfläche an einer Konsole, die dann im Fahrzeug mal eingebaut werden könnte, eine Heizung, eine Beleuchtung dieses Teils. Und da kommen jetzt gerade von überall her Bauteile an, die müssen natürlich getestet werden, die müssen zusammengebaut werden, da gibt es Programmieraufwand und das mache ich natürlich nicht alles selber, aber das muss koordiniert werden und da brauche ich natürlich auch kräftige Hilfe, gerade von allen Seiten, die ich kriegen kann, wobei natürlich das Tagesgeschäft nach wie vor noch weiterläuft.
Wir hatten ja gesagt, Handwerk und Hightech kommen da zusammen. Was ist bei Ihnen jetzt Handwerk, was Hightech?
Also ja, ob man es jetzt Hightech nennen muss, weiß ich nicht, aber es ist natürlich richtig. Also wir sind halt in der Forschung aktiv in Themen, die in der Zukunft vielleicht mal eine Rolle spielen könnten, was unsere Kunden wünschen, womit wir einen Schwerpunkt setzen können, was Neues bringen können, was vorher so noch keiner gemacht hat vielleicht.
Zum Beispiel?
Ja, eben textile Heizungen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das Lichtthema ist gerade ganz aktuell. Also die Kunden wollen, dass es leuchtet, dass man jetzt ohne einen Schalter irgendeine Fläche berühren kann oder sowas. Also in so eine Richtung geht's. Ne? Und aber auf der anderen Seite eben das Handwerk. Also nach wie vor ist es das klassische Leder, was natürlich bei relativ komplizierten Bauteilen dort auch von Hand nach wie vor noch kaschiert wird. Dort werden
Was heißt kaschiert, also genäht?
Nähen ist ein Teil davon. Natürlich ist dann meistens ein Trägerbauteil, wo das Leder dann eben drumherum modelliert wird, befestigt wird. Das sieht man dann hinterher nicht mehr, was dann auf der Rückseite ist, aber das muss natürlich alles irgendwie befestigt werden, sodass es dann mindestens die nächsten 10 Jahre hält und auch noch schön aussieht natürlich.
Mhm. Wir hatten ja gesagt, dass das im Handwerk, beziehungsweise dass Sie den Wünschen Ihrer Kunden gerecht werden wollen. Gehen Sie immer nur auf Kundenwünsche ein oder müssen Sie auch mal was sich ausdenken, wo Sie dann schneller sind als Ihre Kunden, wo Sie vielleicht ahnen, was Sie wünschen könnten?
Also zum großen Teil ist es tatsächlich so, dass die Kunden mit sehr konkreten Vorstellungen auf uns zukommen. Die geben uns im Prinzip schon die Form des Teils vor, die geben die Materialien vor, die dort zu verarbeiten sind, die geben vor, wie die Materialien zu verpacken sind. Wir müssen es dann einfach bloß noch umsetzen. Also das ist der Teil, wo wir relativ wenig Einflussmöglichkeiten haben, aber natürlich gerade in solchen Forschungsprojekten, die ja für kleine mittelständische Unternehmen durchaus auch gefördert werden staatlich, dort kann man dann wirklich mal Sachen ausprobieren, die auch risikobehaftet sind, wo man vorher noch nicht weiß, was in 2 Jahren vielleicht hinten mal rauskommt. Mhm. Und dort kann man natürlich, wenn man da eine gute Idee hat oder gute Partner, die was mit einem zusammen auf den Weg bringen, dort kann man tatsächlich einen technischen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern dann schon erreichen.
Wie ist das eigentlich im Tagesgeschäft? Haben Sie jemanden fürs Handwerk und jemanden für die Technologie, für das Digitale vielleicht oder was Sie da alles machen? Oder ist das alles in eine One-Man-Show?
One-Man vielleicht nicht. Wir sind auch viele Frauen bei uns in der Firma. Nur am Rande. Ja. Also bei uns ist der Projektleiter im Prinzip schon erstmal jemand, der sehr viele verschiedene Sachen machen muss. Das gliedert sich nicht auf. Also ich habe jetzt kein Team von 5 verschiedenen Leuten, die mir alle irgendwas auf den Tisch legen und abliefern. Und ich muss es nur noch einsortieren, sage ich mal. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einen Musterbau, eine Qualitätsabteilung. Also man kann dann schon zu Leuten hingehen und sagen, das brauche ich jetzt in der Woche, diese Anzahl an Mustern oder hier mal was zu löten, dort mal was eben zu nähen oder so. Also dort haben wir durchaus auch schon Spezialisten, die mit den Fingern nicht nur eine Tastatur bedienen können, sondern eben auch eine Nähmaschine oder was Ähnliches.
Mhm. Wie sieht es denn bei Ihnen mit Fachkräften aus?
Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich sag mal, als Projektleiter muss man jetzt nicht irgendeine spezifische Ausbildung haben. Das ist erstmal das eine. Auf der anderen Seite würde ich sagen, im Erzgebirge ist es natürlich jetzt nicht so, dass einem die Leute die Bude einrennen, ne? Die super qualifizierten Leute.
Also Sie haben einen Lagenachteil.
Wir haben einen Vorteil, dass wir eine wunderschöne Landschaft vor der Tür haben, natürlich. Mhm. Ne? Also das kann man ja auch mal sagen. Und dass natürlich in der Nachbarschaft auch ganz viele Firmen, die durchaus uns auch unterstützen können, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also es gibt schon genügend Firmen da, aber die Fachkräfte, ich denke, Sie wissen es selber, die sind natürlich eher dort, wo es mehr Geld zu verdienen gibt oder wo es vielleicht schönere Wohnungen gibt oder irgend sowas. Also die guten Leute, die sind nicht unbedingt vor der Haustür mehr. So, das merkt man schon.
Was, ne? Wie müssen Sie sich denn drehen und wenden und was müssen Sie auf die Beine stellen, dass Sie zu Ihnen kommen?
Also übers Geld funktioniert es nicht unbedingt. Ne? Also das ist im Erzgebirge leider so, gerade bei uns in der Textilbranche, auch wenn die Kunden dann in der Automobilbranche sitzen. Also wir können natürlich sagen, wir haben interessante Aufgaben. Man kann hier richtig, richtig tolle Ideen in die Arbeit einbringen, sich verwirklichen, also das schon. Wir haben, sagen wir mal, so die weichen Faktoren, die sind bei uns eigentlich, also wir haben ein nagelneues Firmengebäude, der Obstkorb steht immer da, ich meine, das ist heutzutage fast normal, 38 Stunden werden bei uns gearbeitet. Solche Sachen, also ja. Man kann sich wohlfühlen bei uns in der Firma, das sind unheimlich nette Kollegen, das sind Faktoren, wo ich sage, das macht wirklich Spaß, eben die interessante Aufgabe. Und das Finanzielle, mein Gott, guckt mal raus aus dem Fenster, hat einen Pöhlberg vor der Tür, kann sich dran freuen. Das ist auch was wert.
Sagen Sie das auch so in Bewerbungsgesprächen, ja?
Das Thema kommt natürlich irgendwann klar und dann muss man natürlich die Karten auf den Tisch legen. Also das ist einfach so. Also wir können da mit den Großen nicht mithalten.
Wie sieht es mit Azubis aus?
Ja, wir haben welche. Also ich würde jetzt mal sagen, es sind ungefähr 10% unserer Mitarbeiter, die gerade in Ausbildung sind. Und die durchlaufen im Prinzip alle Bereiche der Firma erstmal, können überall mal mit reinschnuppern, werden auch überall schon eigentlich voll mit eingesetzt. Also die dürfen schon die Maschinen bedienen, die machen Qualitätsaufgaben, die sind in der Verwaltung mit dabei. Also da haben wir durchaus welche, aber weil es vorhin schon mal Thema war, also zum einen ist das auch so ein bisschen Mundpropaganda, also irgendjemand kennt irgendjemanden, die kommt dann halt zu uns und über ein Praktikum und bleiben dann da. Oder ganz klassisch über die Arbeitsagentur, dass irgendwelche Stellen dort ausgeschrieben werden oder im Praktika oder sowas. So läuft es eigentlich bei uns üblicherweise.
Also sind Sie mit dem mit den Azubis oder mit der Anzahl, mit dem Nachwuchs zufrieden? Können Sie sagen, bei uns läuft's oder haben Sie noch ein Problem?
Also mehr könnte es natürlich immer sein. Also wir haben tatsächlich ein Problem, dass wir eigentlich nicht genügend Leute in der Produktion oder Musterbau haben für die Themen, die jetzt aktuell anstehen. Also es dürfen gerne mehr sein und wir haben auch gerade ein paar Stellenausschreibungen draußen. Und ja, dann ist es natürlich ein allgemeines Thema, sage ich mal, die Motivation der jungen Leute, die Ausbildung, die sie von der Schule schon mitbringen. Da muss man vielleicht ein ganz kleines Stückchen seine Ansprüche runterschrauben. Also die Leute sind fleißig, keine Frage, aber man muss es schon manchmal so noch ein bisschen in eine gewisse Richtung drücken, dass sie die Arbeit sehen oder selbst mal ein bisschen aktiv werden. Aber ich meine, es ist jetzt nicht jeder jetzt irgendwie ein extrovertierter Typ oder so. Ne? Also man muss schon ein bisschen auf die Leute auch eingehen dann.
Herr Przinski, was raten Sie denn diesen Firmen in dieser? Wie viele Mitarbeiter haben Sie nochmal?
Naja, wir sind jetzt so um die 20, das heißt dann eben zwei Auszubildende. Ja,
genau. Was Sie vielleicht noch tun können, um mehr Azubis zu bekommen?
Also die Firmen können nur sehen, dass sie natürlich für Aufmerksamkeit sorgen. Das heißt, dass man natürlich doch eine ordentliche Internetpräsenz hat, dass man auch Stellen dort frühzeitig platziert, Ausbildungsplätze platziert, dass man Praktika anbietet, dass man natürlich aber auch, wenn es die Größe der Firma hergibt, auf Ausbildungsmessen geht oder dass man natürlich sich auch in die einschlägigen Datenbanken, Ausbildungskataloge etc. einträgt. Und wie gesagt, das Thema Schülerpraktika, das hat schon einen recht guten Klebeeffekt, wenn das passt. Da kriegt man ja auch so ein bisschen Gefühl, wie ist die Atmosphäre im Unternehmen. Das hilft vielen Unternehmen schon, dort letzten Endes auch geeignete Auszubildende zu finden. Und vor allen Dingen auch, es ist ja so, die Leistungen, das ist ja auch gerade deutlich geworden, sind ja nicht das alleinige Kriterium. Es geht im Handwerk, es sind kleine Betriebe, geht auch darum, passt derjenige mental dort rein, sieht der die Arbeit, hat der auch die Lust, in dem Team zu arbeiten. Und dort guckt man dann manchmal auch über die eine oder andere Note drüber weg, dass man da nicht sagt, naja, es muss jetzt unbedingt überall die Eins oder die Zwei sein, sondern man sagt, aber der hat Lust, der will, hier kommen wir zusammen. Das ist eigentlich das Schöne im Handwerk. Wir haben eben nicht die standardisierten Assessment-Verfahren, sondern da trifft man relativ früh bei einer Bewerbung auf den Chef und hat auch einen direkten Draht zu dem.
Erklären Sie vielleicht nochmal, was ein Assessment-Verfahren ist.
Naja, man hat ja heute in großen Unternehmen häufig die Situation, dass man standardisierte Verfahren hat, dass die Personaldienstleister unter Umständen einsetzen oder sogar digital Bewerbungsunterlagen aufarbeiten. Teilweise haben wir auch die Situation, es gibt sogar KI-gestützte Interviewmethoden, wo man dann letzten Endes, ja, dann ist man eben wirklich nur noch ein Datensatz. Und das sind wir im Handwerk, ist keiner bei uns ein Datensatz. Wir arbeiten mit Menschen und bei uns sind die Menschen wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das darf man nicht ganz aus dem Blick verlieren. Das ist genau der Punkt. Es geht eben dann auch um die Bedingungen, um den Umgang, um das Gefühl, wie kommt man miteinander zurecht. Und es geht nicht nur um die Vergütung. Wobei ich auch sagen muss, auch die Ausbildungsvergütungen sind signifikant nach oben gegangen. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
Was verdient ein Azubi? Nur mal so als Beispiel.
Da könnte ich wieder Herrn Rühle zitieren von BIS. Wir haben das Thema in Bauberufen, da sind wir knapp unter 1.000 Euro inzwischen. Es gibt andere Branchen, da ist es niedriger. Das hängt natürlich immer von der Produktivität ab, was auch letzten Endes die Mitarbeiter verdienen. Aber es ist definitiv, und das ist das Schöne an einer Ausbildung, einer dualen Ausbildung im Handwerk, man kann als Jugendlicher von der ersten Minute an seinen Lebensunterhalt bestreiten. Man liegt nicht wie ein Student unter Umständen den Eltern auf der Tasche. Man liegt, muss nicht nachfragen, wie viel Taschengeld kriegt man hin oder was verhandeln wir da. Und das ist eigentlich das Schöne im Handwerk und dass man da natürlich auch die Chance hat, sich einzubringen,
mitzumachen. Also wie gesagt, das Spektrum kommt auf die Branche an, das ist ein bisschen unterschiedlich. Die Bau-, die Metallberufe sind dort teilweise mit sehr hohen Vergütungen unterwegs. Da überspringt man auch in fortgeschrittenen Ausbildungsjahren dann auch die Tausenderschwelle. Das passiert auf jeden Fall. Und insofern, dort hat sich auch viel bewegt. Es gibt andere Branchen, da ist das nicht so heftig von der Vergütung. Aber wir haben ja auch durch die Mindestausbildungsvergütung, die vielen Betrieben Schmerzen bereitet hat, aber trotzdem einen signifikanten Anstieg auch zu verzeichnen gehabt.
Wie hoch ist denn die Mindestausbildungsvergütung?
Ich glaube, die liegt bei reichlich 600 Euro. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber in der Größenordnung.
Herr Hertel, wenn ich jetzt sozusagen grüne Ledersitze in mein Auto haben will, wann haben Sie denn den nächsten Termin für mich?
Also Sie könnten morgen direkt vorbeikommen, da müssten wir halt dann unsere größeren Kunden mal vertrösten. das wird man vielleicht noch mit reinschieben, aber normalerweise kommen unsere Kunden so, ja,
das ist aber nett,
zwischen 1 und 3 Jahren, bevor das Fahrzeug auf den Markt kommt, dann zu uns. Dann wird das natürlich alles geplant. Erstmal, ne, gibt man Angebot ab und so weiter. Dann bekommt man irgendwann den Zuschlag vielleicht, hoffentlich.
Ja.
Dann gibt es Musterserien und so weiter. Und dann kommt das Fahrzeug irgendwann auf den Markt. Und dann gibt es die Abrufe mit den Zahlen, die dann wirklich im Werk gebaut werden.
Ja. Also die Auftragslage ist okay? Sie können planen? Oder könnte es besser sein?
Besser geht es immer, ja. Mhm. Also man muss sich natürlich schon irgendwelche Umsatzzahlen dann am Ende vornehmen, was man dann im nächsten Jahr vielleicht erreichen will. Aber also wie ich vorhin schon mal angedeutet, Anfragen kommen momentan genug. Man muss natürlich dann immer gucken, dass man mit den Wettbewerbern, die unter Umständen dann auch nicht mehr in Mitteleuropa sitzen, noch irgendwie mithalten kann und dementsprechend die Angebote abgeben. Und dort natürlich auch erstmal eine ganze Menge Arbeit reinstecken, so ein Angebot erstmal zu erstellen und Konzepte zu erstellen, wie man das dann später herstellen würde. Aber ich glaube, wir sind da jetzt gerade wieder ein bisschen am Wachsen, ja.
Wunderbar. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Heute sprechen wir über die Handwerksbranche im Allgemeinen und über deren Probleme im Speziellen. Oft fehlt nämlich dort der Nachwuchs und gleichzeitig steigen die Anforderungen an Technologie und Effizienz. Und darüber rede ich jetzt auch mit Patricia Link. Sie ist Malermeisterin aus Dresden. Nochmal schönen guten Abend, Frau Link.
Guten Abend.
So, eine Frau in dieser Branche. Wie lange machen Sie das schon?
Also selbstständig 7 Jahre. Und ja, ich habe ganz normal mit 16 quasi meine Lehre begonnen. Und
aus tiefster Überzeugung haben Sie gesagt, ich werde mal Malermeister.
Ich würde behaupten, das hat sich wahrscheinlich während der Lehre so entwickelt. Für mich war von vornherein klar, ich will auf jeden Fall ins Handwerk. Das stand für mich fest. Ich wollte keinen Bürojob haben. Und genau, das Malerhandwerk, da hat sich dann einfach im Laufe der Jahre alles so entwickelt, wo ich gesagt habe, ja, ich hänge noch den Meister hinten dran.
Wie ist das in der Malerbranche? Sind Sie weit und breit die einzige Frau oder kommen da schon mehr hinterher?
Nee, also Frauen kommen schon sehr, sehr viele hinterher. Mehr natürlich im Angestelltenverhältnis als in der Selbstständigkeit. Aber ich sehe es, also ich habe bei mir selber eine Auszubildende und in den Klassen sind schon viele Frauen mit dabei.
Viele heißt, haben Sie einen Überblick?
Oh, jetzt muss ich kurz nachdenken, was meine Lara letztes Mal gesagt hat. Ich glaube, die sind auf jeden Fall schon so 5 bis 8 Mädels, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Also insgesamt im Handwerk, wenn Sie gestatten,
ja, bitte,
ist der Anteil an weiblichen Auszubildenden auf ein Viertel so zulaufend.
Ich freue mich ja immer, wenn ich zum Beispiel Tischler oder Tischlerinnen sehe, wo ich sage, Mensch, da sind jetzt auch da Frauen in der Werkstatt und so weiter, die sehen immer ziemlich kernig aus. Ich finde das cool.
Also ich glaube, die Berufe haben sich inzwischen tatsächlich so entwickelt, dass man natürlich auch, sage ich mal, in allen Berufen eigentlich als Frau auch erfolgreich sein kann. Ich meine, wir haben die Situation, dass man auch, ja, ich sag mal, Berufe haben, wo es manchmal körperlich schwere Tätigkeiten gibt, wo man aber dann trotzdem sagt, dort gibt es auch natürlich entsprechende technische Unterstützungsmittel und da gibt es manchen ja nicht so stattlich gebauten Herrn auch, der die auch braucht.
Genau.
Und
der schneller kurzatmig wird, ne?
Zum Beispiel.
Als man denkt.
Ja.
Frau Link, gestatten Sie mir trotzdem die Frage, weil ich weiß, es ist Klischee, aber trotzdem, ich habe ein Jahr jetzt auf einer Baustelle gelebt und ich habe da auch so einiges erlebt und stelle fest, immer wieder fest, der Ton unter Handwerkern, der kann ziemlich rau sein. Wie gehen Sie damit um?
Das stimmt.
Wie begegnen Sie dem?
Eigentlich relativ mit Humor. Also ich mache mir da eigentlich gar nichts draus. Ich kann auch zurückgeben in dem Ton. Und ja.
Das muss man, glaube ich, auch. Ne? Also man kann sich da nicht unterbuttern lassen.
Sollte man nicht, nein. Also man sollte dann schon zu seiner Frau stehen. Und ich habe, darum ehrlich sein, aber auch von Anfang an nie die extremen Probleme gehabt. Also ich habe eigentlich eher die Erfahrung gemacht, wenn du das wirklich willst, dann kommst du da eigentlich überall auch gut durch, auch mit den Handwerkern, die vielleicht dir gegenüber ja sich vielleicht mal im Ton vergreifen.
So was passiert aber, das ja, gehört zur Wahrheit dazu.
Es ist auch immer nach wie vor so, dass viele Frauen da auch ja auf sexueller Weise da auch noch immer ein bisschen noch angekreidet werden. Ja. Mhm. Passiert auch durchaus.
Also angemacht, kann man ruhig
genau
sagen.
Genau. So.
Wie verlief denn eigentlich so Ihre Ausbildung zur Malerin? Welche Stationen haben Sie denn da alle so durchlaufen?
Also ich habe ganz normal die 3 Jahre Ausbildung in Radebeul gemacht und war ein sehr kleiner Betrieb. Wir waren auch nur zu dritt und muss sagen, dass das wirklich sehr, sehr gut war. Also ich konnte quasi bei der Privatkundschaft reingucken. Ich wusste aber auch, wie eine Großbaustelle läuft. Und das war für mich natürlich ja gut, weil ich konnte einschätzen, was gefällt mir halt besser. Bin ich eher bei der Privatkundschaft oder bin ich auch eher auf Großbaustelle?
Und, wer haben sich entschieden?
Privatkundschaft, eindeutig. Und das macht mir nach wie vor Spaß und das ist auch nach wie vor so geblieben.
Also Privatwirtschaft, also mehr, nicht Privatwirtschaft, Privatkunden.
Genau, bei den Kunden zu Hause, im Einfamilienhaus, in der Eigentumswohnung, in der Mietwohnung, genau.
Und was machen Sie am liebsten?
Am liebsten tapezieren. Aber keine Raufaser.
Keine Raufaser?
Keine Raufaser.
Also Sie machen wirklich so mit Mustern und so, ne? Also das
genau.
Sind die ganz schwierigen
also
Sachen.
Also von Betontapete bis normal Strukturvlies, ja, ist alles dabei.
Betontapete?
Ja.
Sie gucken mich genauso an, wie ich jetzt wahrscheinlich gucke. Kannten Sie Betontapete, Herr Pretzinski?
Ja, natürlich.
Okay, Entschuldigung.
Es bleibt einem im Handwerk nicht ganz verborgen, was es so an technischen Möglichkeiten gibt.
Okay, und trotzdem, Herr Pretzinski hat es vorhin schon angesprochen, es gibt so gewisse Hilfsmittel. Es ist wirklich ein schwerer Job. Also
genau, ich bin aber der Meinung, wir Frauen sind für das Körperliche auch gemacht. Also wir strotzen ja auch dem Alltag und ich finde, auch wir können da den Belastungen auch standhalten. Also mittlerweile wird maschinell auch unfassbar viel gemacht.
Zum Beispiel?
Durch die Schleifgeräte. Da gibt es mittlerweile Exoskelette, die dich quasi unterstützen dabei.
Was für ein Ding?
Ein Exoskelett.
Was ist das?
Das kann man sich quasi auf den Rücken schnallen und unterstützt sozusagen beim Anheben beispielsweise von Schleifgeräten sozusagen ja, die Kraft, das nach oben zu drücken sozusagen.
Mhm.
Genau, als Beispiel, ja.
Also wenn Sie sich so Robocop vorstellen, ja. So ähnlich ist das
was
auch.
Für ein Ding?
Robocop, also diese Roboter. Man hat also sozusagen ein externes Skelett, was
was
eine Kraft,
Sie für Filme?
Was eine Kraftübersetzung hat, wo, ja. Wo Sie dann natürlich bei schweren Tätigkeiten, das ist tatsächlich ziemlich stark im Kommen, dieses Thema, dann Unterstützung gibt. Also wenn Sie den ganzen Tag an der Decke streichen, dann kann man natürlich den Arm abstützen, dann fällt das leichter mit dem Streichen.
Genau.
Oder beim Reifenwechsel kann man das eben auch machen. Die haben nur den Nachteil, wenn Sie den Reifen anheben, dann ist es schwierig, den wieder runterzugeben. Aber das stützt das ab. Oder wenn Sie Schaltkästen bestücken, dann gibt es sozusagen den Melkstuhl 2.0, wird er manchmal genannt.
Mhm.
Da sitzt man wie auf so einem Stuhl sozusagen und kann eben dann Körperteile entlasten auf die Art und dann trotzdem körperlich schwere Tätigkeiten erbringen. Das greift schon Raum, weil natürlich es körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten sind, aber auf die Art natürlich auch Körperkräfte geschont werden.
Können Sie auch mit der Leiter laufen?
Natürlich.
Das ist doch immer das Kriterium eines erfolgreichen Malers oder Malermeisterin, oder?
Ja, ohne dem geht es halt nicht.
für Sie war ja von Anfang an klar, haben Sie uns ja vorher schon gesagt, dass Sie sich schon vorgestellt haben, dass es mal ein Handwerksberuf sein soll. Wie macht denn Ihre Branche gerade auf sich aufmerksam?
Wir machen ziemlich viel. Ich bin noch in der Innung Meißen tätig. Wir gehen tatsächlich an viele Berufsschultagen sozusagen zu den Schülern hin oder in die Schule direkt rein, zeigen den Malerberuf. Ja, wir stellen vieles vor, was erwarten die Schüler in dem Malerhandwerk. Genau, also wir versuchen schon immer direkt zu den Schülern hinzugehen und ja, wir versuchen auch auf Social Media einiges zu machen. Also,
und wie ist es um den Nachwuchs bestellt?
Ja, es ist schwierig. Also ich bin noch im Gesellenausschuss. Ich sehe quasi noch, was nachkommt. Mhm. Und es bleiben leider wenige in dem Beruf, muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, also dafür.
Dann hätten Sie hier jetzt Gelegenheit, ein bisschen Werbung zu machen. Was ist das Schöne? Was fasziniert Sie jeden Tag aufs Neue an Ihrem Beruf?
Jeden Tag arbeiten wir mit unseren eigenen Händen. Wir sehen quasi am Ende des Tages, was wir gemacht haben. Mhm. Wir verlassen nach einiger Zeit die Baustelle, wenn die Kunden total glücklich sind, total dankbar sind. Mhm. Wenn man Glück hat, gibt es sogar noch ein Trinkgeld. Die Kunden sind zum Großteil immer nett, immer freundlich. Es gibt auch Kaffee. Ne? Also es wird immer...
Ja genau, womit werden denn heute Handwerker eigentlich so bestochen?
Also es ist schon oft der Kaffee. Wir Handwerker freuen uns aber auch immer, was zu essen.
Gibt es das, dass Menschen Ihnen was zum Mittag kochen? Oder,
ja, was das gibt es tatsächlich.
Gibt es, ja.
Ja, oder was Süßes oder die bringen wirklich was vom Bäcker mit. Also das ist... kommt tatsächlich immer mehr, muss ich sagen. Ja.
Okay, was mir aufgefallen ist, bin ich jetzt sozusagen persönlich betroffen, dass die Preise bei den Malermeistern, vielleicht habe ich auch Pech gehabt, keine Ahnung, aber enorm gestiegen sind. Haben Sie auch diesen Eindruck?
Naja, das wird teilweise damit zu tun haben, dass eben auch die Löhne gestiegen sind. Das wird dann alles angepasst. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass... vieles auch wirklich gerecht ist. Das, was man leistet, soll auch ordentlich bezahlt werden. Mhm. Das sehe ich bei meinen Angestellten auch so. Es muss natürlich alles in einem gewissen Rahmen und Maß natürlich sein. Ne? Also ich bin kein Mensch, der da davon viel hält, die Leute da irgendwie abzuzocken oder ja, also es muss alles seinen gewissen Rahmen halt natürlich beibehalten.
Wie ist denn das, haben Sie vielleicht gespürt, dass durch den Anstieg der Preise vielleicht auch der ein oder andere gesagt hat, nee, dann lieber nicht, dann mache ich es alleine, weil das ist ja gerade in der Branche ganz oft der Fall. Also als junger Mensch macht man es ja sowieso meist alleine, erst später.
Ja, das kam ab und zu vor. Ich habe gedacht, es wäre mehr, aber tatsächlich hat sich das auch wirklich noch in Grenzen gehalten. Also da war ich nie ganz so stark betroffen von den Absagen, dass die Leute gesagt haben, ah nee, wir machen das dann doch lieber selber.
Mhm. Wie lange muss man bei Ihnen gerade warten, um einen Termin bekommen, um das Wohnzimmer mitmachen zu lassen?
Ja, je nach Größe so ein halbes, dreiviertel Jahr circa.
So lange?
Ja.
Also dann heißt es doch aber, habe ich doch recht, was ich am Anfang gesagt habe, dass es gar nicht so schlecht läuft.
Wie gesagt,
wie lange warten Sie auf ein Auto, wenn Sie das bestellen? Ja. Auch mit Ledersitz?
Ja, weiß ich nicht. Ich kaufe keine neuen Autos.
So schnell geht das auch nicht. Ich meine, es ist ja eine bewusste Entscheidung und ich sag mal, die Betriebe brauchen ja auch eine Planungssicherheit. Das ist natürlich momentan ein sehr komfortabler Zustand, wenn das ein halbes oder dreiviertel Jahr ist.
Ja.
Wir haben aber auch Betriebe, im Durchschnitt sind es momentan 10 Wochen, was so Vorlaufzeiten sind, die Betriebe haben. Aber man muss ja wirklich immer die Relation sehen. Ich meine, jetzt ein Bad zu bauen ist keine spontane Entscheidung, eine Wohnung vielleicht zu malern. Auch nicht, es sei denn, es hat einen Wasserschaden gegeben.
Gut, aber ein halbes, dreiviertel Jahr finde ich dann doch relativ sportlich, auch für mich zur Planung. Das ist lang.
Ja, es muss auch dazu sagen, es kommt ja immer drauf an, es ist Sommer, es ist Winter. Im Winter können wir fast nur innen arbeiten. Na, im Sommer sind wir dann natürlich viel draußen. Das kommt dann aber auch ein bisschen drauf an, ob die Arbeiten sich dann draußen oder drinnen abspielen.
Okay. Gut, jetzt ist Stefan Wiegand bei uns aus der Dienstags-Direkt-Redaktion mit Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Stefan, was gibt's?
Also, ich habe die Fragen der Hörer so ein bisschen zusammengetragen, die uns per Telefon und Mail erreicht haben. Muss dazu natürlich die Brille aufsetzen, dass ich aber den Durchblick nicht verliere. Und es gibt so ein bisschen so einen Fragekomplexen. Zum einen ist das... die Frage nach so traditionellen Handwerksbetrieben. Gibt es so einen Trend in Sachsen, dass man sich für traditionelles Handwerk besonders interessiert, besonders erwärmt?
Herr Pretzinski.
Es gibt, die Frage ist immer, was ist traditionelles Handwerk? Es gibt natürlich sehr alte Handwerke, die wir haben, und es gibt auch traditionelle Branchen, aber das Schöne am Handwerk ist, dass sich natürlich diese traditionellen Branchen auch ein Stück weit neu erfinden. Wir haben es vorhin beim Orgelbau gehört, bei den Ausführungen von Herrn Rühle, dass natürlich neue Techniken, neue Technologien reinkommen. Aber natürlich gibt es da auch immer noch, man hat den einen oder anderen Wachszieher, findet man noch. Wir haben ein sehr traditionelles Keramikerhandwerk mit diesen klassischen Mustern, die wir ja in einigen Regionen auch haben. Wir haben natürlich unsere erzgebirgische Holzspielzeugmacher, Gilde, muss man ja schon sagen, ob die sich unbedingt nur, also es ist ein traditionelles Handwerk, aber natürlich auch immer mit neuen Motiven, immer wieder neu erfunden. Also ich glaube, es gibt nicht den Handwerker, der das Gleiche tut, wie man vor 300 Jahren gemacht hat, sondern man hat immer neue Techniken, neue Verfahren, neue Materialien auch drin. Aber wir haben eine Mischung aus Tradition und Moderne, das ist Handwerk.
Ich würde dazu ergänzen wollen, es gibt jedes Jahr im Erzgebirge die Tage des traditionellen Handwerks. Und aus meiner Erfahrung werden diese Tage immer extrem gut angenommen und beweisen auch, dass das traditionelle Handwerk wirklich immer noch gefragt wird, auch wenn es Bereiche gibt, die tatsächlich immer seltener werden und irgendwann wahrscheinlich aussterben werden.
Stefan?
Orgelbau, traditionelles Handwerk. Gibt es eine weitere Frage dahin? Versucht man im Klang der Orgeln sich so ein bisschen an dem zu orientieren, was Silbermann man so ein bisschen auf den Weg gebracht hat? Oder schafft man das da, moderne Register, moderne Ideen damit einzubauen? Wie gehen da die Leute, die Kunden damit um?
Das ist ganz unterschiedlich, kommt immer auf den Einsatzzweck der Orgel an und ein Stück weit auch auf die Kirche. Man muss einfach sagen, beim Orgelbau gab es schon immer Veränderungen im Klang der Orgeln, die mit den Veränderungen des Musikgeschmacks der Menschen einhergehen. Die vollziehen sich jetzt nicht so innerhalb von 2-3 Jahren, das sind immer Jahrzehnte. Und anhand dieser Veränderungen kann man auch Veränderungen in Orgeln nachvollziehen. Es gibt also verschiedene Klangfarben, die sind irgendwann auch in Silbermann-Orgeln zum Teil eingebaut worden. Mit dem Effekt, dass sie 60, 70 Jahre später, als man sich auf Silbermann zurückbesonnen hat, dann wieder ausgebaut wurden. Heutzutage kommt es durchaus vor, dass wir Orgeln neu bauen. Mit der Prämisse, wir wollen eine Orgel bauen, die dem Klang Silbermanns möglichst nahe kommt. Solche Orgeln werden gebaut, passiert gelegentlich. Genauso werden aber auch Orgeln neu gebaut, die einen vollkommen modernen Klang bieten. Wie gesagt, das ist eben immer extrem abhängig, was hat man für einen Raum, was ist der Einsatzzweck.
Und dann hat ein Hörer gefragt, was macht Ihnen eigentlich mehr Spaß, Herr Rühle, so eine Orgel zu restaurieren oder eine neue zu konzipieren?
Das Restaurieren, das Wühlen im Dreck, das vor den alten Teilen dasitzen und überlegen, was hat sich der Erbauer dabei gedacht, zu suchen, was ist verändert worden, was ist noch bauzeitliche Substanz, das finde ich persönlich viel, viel spannender als neu zu bauen.
Dann hatten wir vorhin über die Betontapete kurz nachgedacht im Programm und da gab es auch gleich eine Nachfrage dazu. Hat sich das so ein bisschen verändert, diese Wohnstile? Sie sehen ja als Malerin relativ viele Leute, wie sie sich einrichten. Können Sie das so ein bisschen beschreiben, was sich da verändert hat in der Wahrnehmung oder in dessen, wie sich Menschen wohlfühlen wollen?
Ja, also es ist alles sehr, sehr viel offener geworden, viel, viel klarere Strukturen. Und es gehen auch teilweise ein bisschen so die Farben verloren. Also der große Trend ist nach wie vor grau, braun, die Töne, alles, was dezent ist.
Gehen Sie doch manchmal dazwischen und sagen, nee, machen wir anders?
Es muss natürlich dazu passen. Also wenn die Leute schon von ihrer Einrichtung her so sind, dann werde ich denen natürlich jetzt kein Quietschgrün empfehlen oder so. Ne? Mhm. Das muss alles, sag ich mal, zu den Kunden passen, zu der Einrichtung. Genau, darauf geht man dann eben alles ein.
Und jetzt unser Thema, wo ich gedacht habe, das fällt vielleicht schon im Laufe der Sendung, aber ist es nicht, aus welchen Gründen auch immer, spreche ich das jetzt an, die Vier-Tage-Woche. Wäre das nicht ein Instrument, um ein Unternehmen attraktiver zu machen für potenzielle neue Azubis oder auch Fachkräfte?
Also quantitativ definitiv nicht, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir heute schon sagen, wir haben Fachkräftemangel, dann wird es schwierig sein, wenn man dann nur noch sagt, man arbeitet nur noch 4 Tage, es sei denn, man sagt, man arbeitet länger. Organisatorisch gibt es unterschiedliche Modelle.
Naja.
Da steht uns aber manchmal auch ein Stück weit Arbeitsrecht im Weg. Also stellen Sie einfach vor, da fährt eine Gruppe von Handwerkern auf Montage, die finden das natürlich schon gut. Wenn die jetzt 4 Tage lang arbeiten würden, würden auf ihre 40 Stunden kommen, würden 10 Stunden am Tag arbeiten. Das Arbeitsrecht würde aber dann vorschreiben, dann dürfen sie an dem Tag nicht mehr heimfahren am letzten, weil dann würden sie eine Arbeitszeitüberschreitung begehen. Also die Frage ist, ich glaube, im Handwerk gibt es schon das Interesse teilweise von Beschäftigten, es gibt auch das Interesse von Betrieben unter dem Aspekt der Attraktivität, Aber man braucht da auch die Flexibilität der Ausgestaltung. Was ich eher als schwierig ansehe, ist, was jetzt auch jüngst wieder durch Studien ja nun im Raum stand, die arbeiten dann in 4 Tagen genauso viel, wenn die dann für nur acht Stunden arbeiten am Tag, wie sie früher in 40 Stunden geschafft haben, schaffen sie jetzt in 32 Stunden genauso viel. Das ist in vielen Bereichen des Handwerks nicht das Modell. Es mag Bereiche geben, wo das passt. Das wird kritisch gesehen, aber mit Flexibilität dort auch neue Modelle zu erproben, das kann man sich beim einen oder anderen Betrieb schon vorstellen. Und das muss man auch immer im Konsens in dem Betrieb, glaube ich, sehen.
Herr Hertel, können Sie sich das vorstellen bei Ihnen im Betrieb, eine 4-Tage-Woche?
Also für verschiedene Bereiche. Also ich sagte ja, wir sind relativ viele Frauen. Da gibt's ja, ist ja traditionell, dass die teilweise auch nur Teilzeit arbeiten. Also es gibt Leute bei uns, die freitags einfach nicht kommen. Aber nicht aus dem Grund raus, weil sie jetzt einfach weniger arbeiten wollen, sondern eben, oder ne, weil sie jetzt ein neues Lebensmodell ausprobieren wollen, sondern einfach, weil sie eben noch andere Aufgaben haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, auch in der Verwaltung kann man sich natürlich vorstellen, dass man jetzt einen Tag weniger macht. Aber gerade bei uns im Bereich, wo eben Versuche gemacht werden, wo viel Kundenkontakt da ist. Natürlich könnte man da über Homeoffice nachdenken, dass man, wenn man jetzt einen Kundentermin hat, eine Videokonferenz oder sowas, dass man das von zu Hause aus macht. Aber wenn ich jetzt all unseren Kunden sagen würde, also freitags wird bei uns, gehen bei uns keine Teile raus, freitags könnt ihr uns nicht erreichen, das stelle ich mir relativ schwierig vor. Ne? Also Homeoffice wäre eine Sache, die man vielleicht machen könnte, ist selbst bei uns aber auch schwierig von der Computertechnik, von den Softwarelizenzen her, weil wir eben doch auch viel noch mit den Händen machen, Muster bauen und so weiter und eben auch sehr flexibel reagieren müssen. Da müsste man schon sehr gut planen. Ist, denke ich, auch generell in einer kleinen Firma eher schwierig, vielleicht in einer größeren eher besser. Also bei uns kann ich mir es schlecht vorstellen für die ganze Firma. Aber interessant, rein menschlich gesehen, wäre es natürlich schon.
Okay, Frau Link, ich frage Sie deshalb, weil es mir begegnet ist, dass ich gesagt habe, hier die Küche muss fertig werden und der Malermeister sagte aber, nee, freitags wird bei uns nicht gearbeitet, ich habe eine 4-Tage-Woche.
Ja, für mich auch selber unvorstellbar, dem Kunden dann zu sagen, wir stellen dann ihr Wohnzimmer oder ihre Küche erst am Montag fertig und die Baustelle bleibt jetzt erstmal 3 Tage noch so. Ich habe sehr, sehr oft drüber nachgedacht und ich habe tatsächlich auch meine Leute gefragt, ich so, was haltet ihr von der 4-Tage-Woche? Habt ihr daran Interesse? Es war einstimmig nein, damit war ich eigentlich ganz fein damit und ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, einfach weil ich den Kunden auch nicht warten lassen möchte.
Bei der Orgel kann ich es mir schon eher vorstellen, weil die wartet ja.
Die Orgel wartet, das ist richtig. Aber das Problem ist einfach, was der Dr. Brzezinski schon ansprach, wenn man auf Montage ist, weil man eine Orgel aufbaut, abbaut, weil man auf Wartungstour oder ähnliches ist, kommt man dann irgendwann in diese Arbeitszeitenfalle zum einen.
Ach so, wegen der Gesetze, ne? Genau.
Genau. Und zum anderen ist es einfach so, wenn man jetzt auf Montage ist und nach 4 Tagen schon heimfährt, hat man einfach nach 4 Wochen eine Heimfahrt zusätzlich generiert, die natürlich auch immer Geld kostet. Sprich, dieser ganze Spaß mit 4 Tage Woche, irgendwo muss es auch bezahlt werden.
Und irgendwas ist immer.
Und irgendwas ist immer und es ist eine schöne Idee. Im Werkstattbereich sicherlich auch einigermaßen gut umsetzbar, aber im Orgelbau generell eine 4-Tage-Woche stelle ich mir im Augenblick extrem schwierig vor.
Das ist eine Ansage. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier waren heute Abend, dass wir so leidenschaftlich diskutieren konnten heute. Ich danke Ihnen, Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Ich danke an Christoph Röhle, er ist Orgelbauer aus Moritzburg, Ulrich Hertel, Mitarbeiter der Firma Köstler aus Annaberg-Buchholz und Patricia Link, sie ist Malermeisterin aus Dresden. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.
Vielen Dank, genau. Vielen Dank.
Das Handwerk steht vor einer doppelten Herausforderung. Der Nachwuchs fehlt oft und gleichzeitig steigen die Anforderungen an Technologie und Effizienz. Trotzdem bleibt es eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Wir sprechen mit Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Handwerk stärker zu fördern. Nicht nur als Dienstleistung, sondern als wesentlichen Teil unserer Kultur und unserer Wirtschaft. Und nach unserer Diskussion habe ich jetzt noch zwei Interviews für Sie aufgezeichnet. Zum einen mit Dominik Böhme von der Gebäude- und Anlagentechnik Böhme in Mühlau. Vor genau 2 Jahren übrigens waren wir dort und haben von dort aus unsere Sendung übertragen, und zwar mit einer Reihe von Handwerksbetrieben aus der Region und alle Fragen rund ums Handwerk diskutiert. Und wir beginnen jetzt mit Philipp Eichler. Schönen guten Abend, Herr Eichler.
Guten Abend, Frau Peschke.
Herr Eichler, wir wissen sehr zu schätzen, dass Sie heute Zeit für uns haben, denn Sie sind nicht nur der Bürgermeister von Rothenburg in der Lausitz, sondern gleichzeitig auch noch Fleischermeister.
Das ist richtig, und seit der Wahl im Juni auch neuer Kreisrat.
Wie schaffen Sie das?
Na, ich sag mal so, wir haben ja einen der ältesten Handwerksbetriebe in Deutschland in Rothenburg, Oberlausitz, die Fleischerei Eichler, aus der ich auch entspringe. Und wir sind 3 Geschwister, also ich habe noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Wir sind auch der älteste Handwerksbetrieb in Rothenburg direkt, und da hört man schon raus, sage ich mal, dass meine Geschwister hauptsächlich jetzt im Betrieb arbeiten und ich mich somit ab 2022 der Kommunalpolitik voll und ganz widmen konnte.
Also Sie gehen nur noch einkaufen, sozusagen.
So ist es. Oder ab und zu mal helfen, wenn wirklich Not am Mann ist. Das ist aber wirklich selten. Ja, und ich bin da auch sehr dankbar, dass meine Familie mich dahingehend auch so unterstützt. Weil es ist ein Hauptamt. Rothenburg ist eine Kleinstadt im Osten von Sachsen. Aber dennoch im Herzen von Europa, wie ich immer sage. Denn wir haben auch viel zu bieten.
Ja, also jetzt schließt sich der Kreis auch ein bisschen, weil das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, 2 so zeitfressende Jobs auf einmal machen zu können. Vor 2 Jahren übrigens waren Sie der jüngste Bürgermeister in ganz Sachsen. Ist das auch immer noch so?
In Sachsen bin ich, denke ich, der jüngste Bürgermeister. In Deutschland bin ich so auf Rang 8 oder 9. Da gibt es jetzt mittlerweile ein ganz paar, die nachziehen. Es war aber auch damals schon immer meine Prämisse, dass das Alter eigentlich nicht entscheidend ist, sondern wirklich das Engagement, das man an den Tag legt, womit man dann eine Region entwickeln möchte.
Genau, also wir fassen nochmal zusammen. Bürgermeister und Fleischermeister und Kreisrat. Wie alt sind Sie eigentlich im Moment?
Ich bin 27 Jahre alt und habe quasi gleich nach meiner Schulzeit die Fleischerlehre drangehangen und dann die Meisterschule in Dresden und Leipzig besucht.
Und Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, Sie kommen aus einer Fleischer-Dynastie. In wie vielter Generation?
Wir sind die 8. Generation momentan. Seit 1777 gibt es uns urkundlich in Rothenburg. Rothenburg ist geschichtlich sehr oft abgebrannt, deswegen sind die Stadtbücher seit dem 15. Jahrhundert nur stückweise vorhanden. Ursprünglich gibt es jetzt sogar schon in gewisser Hinsicht Zeugnisse davon, dass um 1500 schon ein Fleischhauer Eichler existiert haben soll.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrem eigentlichen Job. Welchen Stellenwert hat denn das Handwerk für Ihre Kommune, für Rothenburg?
Ja, für uns in Rothenburg einen ganz hohen. Also da rede ich natürlich nicht nur vom Fleischerhandwerk. Wir haben ja ganz viele andere Gewerke ebenfalls vorhanden, wie zum Beispiel Dachdeckerfirmen, Tischlereien, aber auch die Bäcker nicht zu vergessen. Und wenn wir uns das anschauen, was wir noch für eine Vielfalt haben in so einer Kleinstadt, dann kann man wirklich stolz drauf sein. Und natürlich, das ist immer meine Devise, die ich auch immer allen mitgebe, Großansiedlungen sind natürlich gut, aber wir dürfen das bestehende Handwerk niemals vergessen, denn das ist ein hoher Trumpf und das tut immer jede Krise relativ gut auch überstehen.
Und was können Sie jetzt speziell als Bürgermeister und auch in dieser besonderen Konstellation tun, damit es dem Handwerk in Rothenburg richtig gut geht?
Also von unserer Seite machen wir viel, dass wir im Thema Infrastruktur unterwegs sind. Das heißt, erstmal die Infrastruktur, die wir da haben, dass wir die erhalten, erneuern. Wenn man bei uns die Region sich anguckt, haben wir natürlich sehr viel Arbeit vor uns. Die gehen wir jetzt ganz gut an schon in Rothenburg. Natürlich muss das ausstrahlen in den gesamten Landkreis. Da macht es sich natürlich ganz gut, dann als Kreisrat ebenfalls mit als beratende Funktion dabei zu sein. Man braucht sich das natürlich nicht so vorstellen, dass man dann als Kreisrat das anmeldet und dann wird das sofort gemacht. Also man braucht auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die dann für ein Vorhaben kämpfen, die auch Argumente mitbringen und die dann halt auch gegenüber der Landkreisführung offerieren, um dann vielleicht auch irgendwann ein Ergebnis zu erzielen.
Gibt es denn konkrete Forderungen, die mit Ihrer Wahl als Bürgermeister verbunden sind, die aus dem Handwerk kommen, wo Sie sagen, ja, da habe ich jetzt ganz schön zu tun damit?
Ich sag mal so, die Forderung, die wird natürlich nicht durch die Menschen aufgemacht, sondern das bekommt man am eigenen Leibe selbst mit. Also wenn man in so einer Handwerksfamilie groß wird, dann ist das große Thema Bürokratieabbau. Wir können es alle bald nicht mehr hören, aber es ist halt wirklich, das beschäftigt nicht nur einen Handwerksbetrieb oder ich sag mal die Verwaltung, das beschäftigt mittlerweile wirklich alle Institutionen, die es gibt. Und es würde uns so viel einfacher machen, wenn man dort wirklich an die große Politik gemeinschaftlich herantritt und dann wirklich Reform erlässt.
Sagen Sie, wie geduldig sind denn die Rotenburger mit Ihnen? Denn Politik dauert ja immer länger, als eine gute Wurst herzustellen.
Das stimmt. Also meine eigene Verwaltung bezeichnet mich immer als sehr ungeduldig. Das ist aber auf der einen Seite auch ganz gut als oberster Dienstherr. Man muss natürlich in gewissen Sachen auch Geduld haben, das ist richtig. Aber es gibt auch mal Sachen, die unbürokratisch gelöst werden. Und dafür stehe ich halt auch. Das merken auch die Leute.
Zum Beispiel, und vor allem, dass was haben Sie denn zuletzt unbürokratisch gelöst?
Naja, also ich sag mal so, es ist ja, geht ja bei der Grünflächenpflege los. Ne? Man hat einen vorhandenen Bauhof und mit dem arbeitet man wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ist natürlich auch ein Unterschied, wenn der Bürgermeister das mitmachen kann oder unterstützen kann. Wir haben auch ganz große Liegenschaften, die wir als zum Beispiel Verein erhalten und pflegen. Und dort bin ich mir halt auch nicht zu schade, da mal die Sense in die Hand zu nehmen oder mit dem Rasentraktor zu fahren.
Oder aber auch in Ihrer Fleischerei zu Hause wieder mal auszuhelfen, wenn Not am Mann ist.
Das ist so. Wie gesagt, es ist natürlich sehr selten geworden. Aber wenn wirklich mal, manchmal hat es halt großer Urlaubsstand ist und Krankheitsstand, dann muss man halt mit aushelfen. Und dann geht das halt manchmal eine Woche frühzeitig los und dann bis um 8 meistens, damit erstmal die Brühwurst durch ist, also alles, was Bockwurst und Wiener sind. Und danach wird sich ab um 8 wieder um die Kommunalpolitik gekümmert.
Okay. Wie ist es denn in Ihrem Familienbetrieb, wo wirklich alle mit anpacken, wenn es drauf ankommt, haben wir gerade gehört, wie ist es denn um Fachkräfte bestellt oder Nachwuchs im Großen und Ganzen?
Ja, das ist natürlich ein großes aktuelles Thema, was alle Handwerksbetriebe ebenfalls beschäftigt und da darf man halt den Generationenwechsel nicht verpassen. Also das ist der große Appell an alle Betriebe. Wir haben das ganz gut bei uns hinbekommen. Wir sehen auch im Umkreis viele Betriebe, die das schon vollziehen im Landkreis Görlitz, die halt auch die Jugend mit rannehmen, den halt versuchen beizubringen, wie man auch ein Geschäft führen kann. Mein Bruder macht das ganz hervorragend. Der bildet halt jedes Jahr mindestens 2 Azubis aus. Ob das jetzt als Verkäuferin oder Verkäufer ist oder als Fleischer, das muss man halt gucken, je nachdem, wie auch der Bewerberstand ist.
Aber Sie bekommen Leute?
Wir bilden jährlich aus. Wir sind natürlich immer auch auf der Suche. Jetzt kommen wir natürlich wieder zum Kommunalpolitischen. Wir sind auch mit unserer Oberschule sehr vernetzt, somit, dass wir berufsorientierte Tage anbieten in Rotenburg, dass in verschiedene Firmen gezielt gegangen wird, um zu zeigen, was es denn für eine Vielfalt in und um Rotenburg gibt. Und vielleicht hat man den einen oder anderen, der sich dann dafür entscheidet, auch eine Ausbildung hier in der Region dann zu beginnen. Es muss ja dann nicht in einem eigenen Betrieb sein, sondern flächendeckend haben wir auch zum Beispiel Physiotherapie da oder das medizinische Versorgungszentrum. Wir haben aber auch einen Fensterbauer vor Ort. Ja, also es gibt das große Spektrum und das muss man natürlich gemeinschaftlich dann gestalten.
Philipp Eichler aus Rotenburg in der Lausitz war das. Er ist dort nicht nur Bürgermeister, sondern auch ansässiger Fleischermeister in einem Familienbetrieb mit langer Tradition. Heute bei MDR Sachsen. Hier ist Dienstags direkt. Heute sprechen wir über die Situation der Handwerker in Sachsen. Womit haben sie gerade zu kämpfen? Und wir fragen uns, was ist den Kunden Handwerksarbeit noch wert? Jetzt mit Dominik Böhme von der Gebäude- und Anlagentechnik Böhme in Mühlau. Einen schönen guten Abend, Herr Böhme.
Schönen guten Abend.
Was bauen Sie denn momentan genau? Was ist denn Ihr größtes und wichtigstes Projekt?
Ja, wir haben im großen Objekt, bauen wir gerade für das Klinikum Chemnitz, ein neues kardiologisches Zentrum in der Haustechnik. Und das ist schon sehr wichtig für die Bevölkerung, aber auch für die Privatkunden natürlich den ein oder anderen Heizungstausch.
Stichwort energetische Sanierung von Wohngebäuden. Ne? Das ist Ihre Kernkompetenz. Wer ist denn gerade mehr verwirrt? Die Politik, die Presse, die Eigentümer oder Sie?
Ja, das haben wir schon vor 2 Jahren gehabt. Im Moment ist es wirklich wieder sehr verrückt. Wobei jetzt durch diese GEG-Gesetz erstmal ein bisschen Klarheit reingekommen ist und wir versuchen nach bestem Gewissen und mit dem Gesetz natürlich das umzusetzen.
Okay, Sie klingen ja doch im Vergleich relativ zufrieden. Sie haben Ihre Auszubildenden, die bei Ihnen begonnen haben, fest übernommen. Ist das richtig?
Ja, man muss aber dazu sagen, dass einer jetzt schon wieder sich weiterentwickeln möchte und macht die Meisterausbildung, was vollkommen okay ist. Und der andere, der hat sich dann doch entschieden, bei einem Berufskollegen, wo er nicht so viel Fahrtweg hat, zu arbeiten. Und das gehört halt leider manchmal dazu.
Da müssen Sie sich jetzt kümmern. Aber trotzdem ist doch die Tatsache, dass ein Betrieb seine Lehrlinge übernimmt, meistens ein Zeichen dafür, dass es gut läuft.
Richtig. Und das sind wir auch immer bestrebt. Wir stellen eigentlich nur ein, um zu übernehmen. Und wir tun eigentlich alles oder versuchen viel damit zu tun, dass die jungen Burschen auch bleiben.
Also Frauen haben Sie keine?
Im Moment nicht, nein.
Wie ist denn bei Ihnen die Nachfrage? Müssen Sie sich kümmern um neue Azubis oder kommen die von alleine, weil es bei Ihnen so schön ist?
Also es ist, wie ich schon seit immer sage, seitdem ich hier bei meinem Vater oder diese Stelle übernommen habe, wer nichts macht, bekommt auch keine Lehrlinge. Und so ist es. Also wir machen immer noch Ausbildungsmessen mit zum Tag der Bildung, wo ich auch schon mal viele einlade im Januar. Und dort stellen wir unsere Firma vor. Dort stellen wir aber auch schon Lehrlinge vor, die wir haben. Und somit gehen wir immer auf Lehrlingssuche, was auch gut angenommen wird in Form erstmal eines Praktikums. Und danach ist dann meistens die Überlegung nicht schwer, auch den Ausbildungsbetrieb bei der Firma Böhme zu machen, weil man das dann schon ein bisschen kennt. So kommen wir eigentlich gut immer an Lehrlinge. Das geht aber eben halt nur, wenn man sich am Wochenende und seiner Freizeit auch als Geschäftsführer dort mal blicken lässt und dort mitmacht.
Wie läuft dann bei Ihnen die Ausbildung im Vergleich zu anderen? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie im Vorfeld schon so engagiert sind, dass Sie während der Ausbildung auch vielleicht einiges anders machen, als es notwendig wäre.
Wir versuchen halt durch unsere Betriebsgröße auch geschuldet, natürlich jeden Bereich abzudecken. Das geht vom Servicetechniker bis Großbaustelle, bis Wartungsmonteur, aber auch halt beim Privatkunde, also in der Reparatursektor, sind da viele Bereiche, die man können muss. Und zum Schluss hin versuchen wir dann immer lehrlingsspezifisch dann gewisse Teile, die man vielleicht gut macht, die herausstechen, dann auch in diese Weise Richtung zu gehen.
Wenn ich jetzt bei Ihnen ein Bad machen lassen will, ja, wie voll sind denn Ihre Auftragsbücher? Wann wäre ich denn da dran?
Also nicht vor Mitte nächsten Jahres.
Also können Sie nicht klagen?
Nee, im Moment geht es sehr gut. Die Winterzeit hat wieder angefangen, Herbstzeit. Wir haben wirklich sehr viel zu tun und haben jetzt unsere Badsanierungen auch für die Kunden, die schon lange unterschrieben haben, jetzt geplant. Das hängt ja nicht auch immer nur an uns, sondern auch an Fremdgewerken wie Fliesenleger, mit denen wir dann immer kooperieren. Und da versuchen wir jetzt schon, das ein oder andere abzuarbeiten. Aber wir werden feststellen, das Jahr ist wieder viel zu schnell rum. Und dann ist schon wieder März und dann haben wir vielleicht doch noch ein paar offene Aufträge. Also wir haben schon gut zu tun.
Okay, man muss noch miteinander reden. Herr Böhm, Handwerker zu finden, das müssen Sie zugeben, ist ja nicht ganz leicht. So wie bei Ihnen mit den Fliesenlegern wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Genau.
So.
Richtig.
Aber dann kommt ja noch was dazu, wo ich mich immer wieder hinsetze. So im Vergleich von vor 5 oder 10 Jahren, die Preise, meine Herren. Wie kommt denn das zustande? Also da wird einem schwindelig als Kunde.
Ja, das ist aber ganz einfach, das kann ich Ihnen auch erklären. Wir merken das ganz deutlich. Als allererstes will der Monteur, der zu Ihnen kommt, auch gut verdienen. Das muss man ganz klar sagen. Und wir sind in der Handwerksbranche jetzt nicht mehr die, die hier am Mindestlohn rumkratzen.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Und wer einen guten fachlichen Handwerker haben will, auf den er sich hundertprozentig verlassen kann, dann muss man dort schon mal tiefer in die Tasche greifen. Das ist halt einfach so. Das ist das Erste. Das Zweite bringt mit sich die Ausbildung, die er hat. 3,5 Jahre geht unsere Grundausbildung, danach ist man noch lange kein guter Monteur. Also hat man auch viel Berufserfahrung, die man sich natürlich auch ein bisschen vergüten lassen muss. Und dann kommt dazu, und das trifft nicht nur mich, sondern wie auch alle, natürlich steigende Energiepreise. Es ist auch so, dass wir bei uns hier einen Nebenkostenbeisatz haben. Natürlich steigt der, wenn bei uns alles steigt. Und das müssen wir halt leider am Endkunden umlegen. Und dazu kommt, die Materialpolitik, die hat sich jetzt um 380 Grad gedreht.
Was heißt das? Materialpolitik?
Das quasi von der Materialbeschaffung her, dem, was man sich aufs Lager legt oder halt just in time, wie das immer so schön heißt, dass halt einfach die Einkaufspreise verschiedener Materialien extrem teuer sind.
Was kostet denn bei Ihnen jetzt eine Arbeitsstunde, Herr Böhme?
Na, mir liegen es je nach Anforderung so zwischen 60 und 75 Euro.
Ach so, okay, scheint mir noch human.
Ja, es geht noch, aber es ist auch mal so, dass sich das dann schnell auch umwirkt, dass es Richtung, wenn man mit Elektrotechniker oder einen Kesseltausch oder Heizungstausch, dann ist man mal auch schnell schon bei 80 Euro oder 90 Euro. Und wenn ich aber zu einer Omi hinfahre, um Wasserhahn zu reparieren und will für die Stunde 75 Euro haben, dann ist das schon, denke ich, viel Geld.
Machen Sie da auch mal Kompromisse?
bei Bestandskunden und bei Young-Lernen-Kunden auf jeden Fall. Aber das ist ja im Moment nicht unser Problem. Das haben ja alle die ein Problem, die nicht unsere Kunden sind. Weil, denke ich, halt eben schwer haben, jemanden zu finden. Das merkt man sehr oft. Wir haben viele Anfragen und so leid es mir tut, müssen wir halt jetzt öfters Nein sagen.
Dominik Böhme war das von der Gebäude- und Anlagentechnik Böhme in Mühlau. Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Zum Beispiel den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder den Sonntagsbrunch von MDR Sachsen, überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.